Chris Bolton!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer besonderen Folge unseres kleinen Podcasts. Es ist die Nummer 74 vom 17. November 2021. 74 ist zwar keine besondere Zahl, aber es wird trotzdem außergewöhnlich. Das geht schon bei unseren Gästen los und ich freue mich sehr, dass Sonja Riegel heute bei uns ist. Hallo Sonja.
Hallo Gunnar.
Außerdem aus Köln zugeschaltet ist Devin Kakmaci. Hallo Devin.
Hallo Gunnar, hallo Sonja und auch an alle anderen Zuhörer.
Und last but not least, unser Stadionsprecher der Herzen, Michael Weberer. Hallo Micha.
Ja, gute Gunnar. Servus Sonja, habe die Ehre Devin und hallo liebe Hörer. Los geht's.
So. Ihr merkt.
Das war mir jetzt alles schon viel zu gut gehauen, was ihr da geschafft habt.
Ja, das
muss leider wieder gehen.
Das macht die charmante Runde. Oder möchtest du schnell noch die Hassrubrik machen, bevor du gehst?
Das war schon die Hassrubrik. Ah. Einfach diese Anmoderation langsam laufen lassen, ist die Hassrubrik.
Ja, gut. Wir könnten jetzt natürlich auch im Doppelsechs-Style erstmal erzählen, was wir heute so tragen. Aber. Vielleicht auch nicht. Wer den Doppelsechs-Podcast nicht hört, ihr da draußen, solltet ihr tatsächlich mal reinhören. Das wird euch bestimmt gefallen. Gut. Wir haben noch, an Besonderheiten. Wir haben hier diverse Besonderheiten nämlich heute Abend. Zum ersten Mal, wenn ich mich nicht täusche, sind wir zu viert in einer Podcast-Aufnahme von NEL. Das gab es, glaube ich, noch nie, oder? Micha, denk mal zurück. Hat man mal eben... In der Anfangszeit waren wir öfter mal zu dritt. Das letzte Mal waren wir zu dritt.
Nee, wenn es ein Interview war, war der meistens zu zweit.
Waren wir meistens zu zweit, dann mit einem Gast, ja.
Nee, ne?
Nee, das. Genau. So. Und dann ist das natürlich quasi ein, nicht nur von uns allen jetzt ein kleines Comeback, weil die letzte Folge ist ja auch schon eine Weile her. Das war Ende August, als wir uns das letzte Mal hier getroffen haben. Und es ist natürlich vor allem ein Comeback von Sonja. Ja, Sonja, als wir dich das letzte Mal in unserer Runde begrüßen durften, da spielte der SVW in Wiesbaden noch in der zweiten Bundesliga. Wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen?
Jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie ABBA. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Und wir sind auch noch zu viert.
Oh, ja. Kann man aus den Anfangsbuchstaben irgendwas machen? Ich glaube, das wird nichts. Ne?
Probieren wir lieber gar nicht erst. Ne? Ja, und fehlen auch ein paar Vokale, aber okay.
Ja,
wie ist es mir ergangen? Ach, ja, gut, ich meine... Wir wissen alle, was dann so passiert ist, was uns davon abhält, viel zum Fußball zu gehen. Aber ja gut, ich arbeite natürlich weiter rund um den Fußball und bin jetzt viel im Homeoffice. Und Homeoffice ist natürlich an Wochenenden gerade daheim sitzen, Fußball gucken, drüber schreiben, was jetzt auch nicht so ungeil ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, und meinen Musikkram mache ich auch weiterhin. Also ich weiß nicht, so viel hat sich dann gar nicht getan.
Okay. Ja, hier hast du dich so ein bisschen zurückgezogen, aber du warst und bist an anderer Stelle natürlich zu sehen, zu hören und zu lesen. Du bist weiterhin in den Podcasts Früh, also Frauen reden über Fußball und natürlich in deinem ESC Green Room bist du auch weiterhin aktiv. Du hast zwischenzeitlich...
Den ihr alle hört natürlich.
Selbstverständlich nicht. Und... dann hast du ein kleines Hörbuch veröffentlicht, das haben wir hier natürlich auch mal gefeatured oder natürlich auch im Stehblock hervorgehoben, aber falls ihr es noch nicht gehört habt, hört es auf jeden Fall euch mal an, das packen wir auch nochmal in die Show.
Immer noch aktuell.
Genau. Ja. Und dann jetzt warst du in letzter Zeit auch schon mehrmals beim Hessischen Rundfunk in der Sendung Heimspiel.
Ja.
Also man kann dich hinterher auch öfter mal sehen. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Nee, das kommt schon so ganz gut hin. Ja. Also, ja gut, das Hörbuch über Groundhopping sind so ein paar Geschichten, die ich aufgeschrieben habe. Unter anderem ja auch die ich mal ursprünglich für den Stehblock geschrieben habe, über die vielen, vielen Fahrten nach Stuttgart-Degerloch.
Ja,
das hat's mal eingelesen.
Das hat's ja sogar bis in unser 111-Gründe-Buch als Gastbeitrag geschafft. Ja.
Genau. Das hat viel Spaß gemacht. Das war so mein Projekt im letzten Winter. Und ja gut, diese Fernsehauftritte, das ist halt einfach irgendwie auch so passiert. Ne? Also ich bin ja eigentlich eine Online-Redaktion Und ja, die Kollegen fragten dann mal an irgendeiner Stelle, das war tatsächlich dann auch mit SVW-Bezug beim ersten Mal, weil es ging halt irgendwie drum, ja, wie ist es denn jetzt wieder Fans in den Stadien, als das so langsam wieder mit größeren Zahlen als so ein paar hundert dann kam, und da war eben das Pokalspiel gegen Dortmund und da sollte ich dann zugeschaltet so ein bisschen was erzählen, wie das war, wie ich das empfunden habe und so. Und das war natürlich kein Problem, das habe ich da gemacht. Und dann haben sie mich aber kurz drauf dann wieder eingeladen ins Studio. Und dann habe ich auch ein bisschen was zur Eintracht erzählt. Und aber auch zum Groundhopping und so. Und dann nochmal, da haben wir über Kopfverletzungen auch geredet und so. Das ist immer ganz spannend, macht eigentlich Spaß. Also weiß zwar nicht, wie ich da mit meinem, ich habe es ja schon an anderer Stelle gesagt, mit meinem Radiogesicht und meiner Brillenfrisur, was ich da im Fernsehen mache. Aber wenn sie wollen, dann mache ich das natürlich sehr gern.
Ja, also da brauchst du dir mal keine Gedanken machen. Und am Ende ist es ja schön, wenn auch mal Kompetenz eingeladen wird.
So.
Okay, das würde ich jetzt im HR nicht unterstellen, aber danke.
Ja. Gut. Wenn du es jetzt noch schaffst, dass wir irgendwie da ein bisschen öfter den SVW dann noch reinmogeln und nicht immer wieder über die Eintracht reden müssen in Heimspielen.
Ja, gut, es ist halt dummerweise jetzt aus SVW-Sicht ist das natürlich so monothematische Sendung jetzt mit dieser ursprünglich Kneipenshow zur Eintracht, die es ja mal war. Aber es ist dann immer so ein bisschen aufgeteilt in einen Teil, wie ist es aktuell gerade bei der Eintracht, und der andere Teil ist ja dann ein bisschen offener über ein Thema, was wir uns raussuchen. Und ja, was halt dann auch mal Groundhopping war oder so, da kriegt man es vielleicht auch schon eher mal unter. Aber wenn du den Schlenker noch machen willst, es gibt ja jetzt seit einigen Wochen eine tägliche Sendung in der Hessenschau, also so ein paar Minuten Sport. Deswegen da hat man dann die Chance, da öfter mal unterzukommen, wenn man auch nicht die Eintracht ist. Das finde ich auch sehr begrüßenswert.
Das ist ein guter redaktioneller Hinweis, das war mir nicht bekannt, aber hatten die nicht schon immer Sport in der Hessenschau?
Ach so, ich dachte, die heißt ein paar Minuten Sport.
Das wäre auch schön, ne? Hätte man mal so pitchen müssen. Ne? Ja, ansonsten gab es das aber nicht fest. Also ansonsten war das eher, wenn wir mal einen Beitrag da unterbringen, aber so ist es jetzt einfach wirklich eine tägliche Rubrik.
Okay. Ja, da muss ich mal reinschauen. Habe ich tatsächlich auch schon länger nicht mehr. Habe ich nicht so in meinem, also gut, generell schaue ich wenig, ich sag mal so lineares Fernsehen mit Absicht. Das ist dann eher, wenn man mal...
Auf hessenschau.de/sport auch
zu finden. Sehr gut, sehr gut. Ja, eigentlich...
Jetzt habe ich so viel Werbung gemacht jetzt.
Nee, ist völlig in Ordnung. Das ist ja auch interessant. Und ich denke, das wahrscheinlich geht es auch dem einen oder anderen Hörer wie mir, dass man solche Sachen vielleicht nicht unbedingt mitbekommt. Gerade so mit SVWW tut sich der HR ja manchmal ein bisschen schwer. Wenn wir dich da nicht hätten, dann wird noch nicht mal auf der Webseite irgendwas erscheinen. Von daher, alles gut. Können wir gute Infos. Wir hatten ja eigentlich schon Ende September geplant, dass wir hier mal wieder plaudern, denn da hatten wir 5-jähriges NEL-Jubiläum. Hat dann jetzt aus diversen Gründen nicht ganz so zeitig geklappt. Jetzt haben wir uns noch ein bisschen verschoben, aber mal so aus Anlass quasi das
gab auch nicht genug Likes, wollte ich nochmal hier einfließen.
Das stimmt, ja. Ich hatte ja bei Twitter mal dazu aufgerufen. Das waren, weiß nicht. Also die 100 Likes, davon waren wir weit entfernt. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren. Ich habe gar nicht mehr geschaut.
Na ja, dann.
Hast du nochmal geguckt, Sonja? Oder hast du es gerade da?
Nee, habe ich nicht. Aber ich weiß, ich glaube, es war wirklich weit entfernt.
Ja, egal.
Was mache ich hier überhaupt? Ich bin ja gar nicht eingeladen.
doch. Wir hatten ja tatsächlich sogar schon vorher uns ja eigentlich schon geeinigt, dass du mal wieder hier so ein Gastspiel gibst. Genau. Ja, aber 5 Jahre NEL. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, dass wir mal so eine kleine Nostalgie-Show machen, gibt's aber heute nicht. Vielleicht schaffen wir das irgendwie so zur 100. Folge oder sowas mal, wo wir dann mal irgendwie so eine ausgewählte einzelne alte Folgen mal reinhören, vielleicht irgendwie die steilsten Thesen oder...
Bitte nicht, sag ich an dieser Stelle.
Ja, genau, aber dazu müsste man ja entweder gezielt wissen, wo man was rausholen möchte oder halt alles nochmal durchhören, und weder das eine noch das andere war jetzt momentan gerade möglich.
Ich glaube, wir haben die ersten 10 Folgen einfach mal erstmal kein Spiel gewonnen. Das war schon mal geil.
Ja, und kurz danach gab es den ersten Trainerwechsel, ja, genau. Wer kann sich noch an die ersten Folgentitel erinnern?
Da war ich ja gar nicht dabei.
Du warst noch nicht dabei. Du kamst, glaube ich, ab Folge 12 oder sowas dazu.
Snapback?
Ich war auch nicht Snapback dabei.
Viel Seren war später, gell?
das war ja noch nicht immer. Irgendwas mit Snapback auf jeden
genau,
Fall. Inzwischen tragen auch Trainer Snapbacks, das wollte ich nur mal sagen hier, ne? Wenn hier so Terzic und der Kerl, der da bei Ingolstadt jetzt rausgeflogen ist, der Petzold.
Ich dachte, die tragen sagen, Schiebermützen. Schiebermützen ist doch jetzt der Kult.
Ja, das ist ja der eine, aber ich meine so generell.
Ja. Ja, genau, also Snapback und Kisscam war die erste Folge.
Best of both worlds.
Ja, die zweite Folge hat auch einen fantastischen Titel. Fischbrötchen und Frauenermäßigung.
Ah, das war's für mich, ja. Das ist Alliteration.
Ja, und dann Folge 3. Beliebe Seiten aus.
Ah, wie hieß er? Hier, Müller. Müller, der Belieber.
Genau.
Oder?
Ja, der, Philipp Müller. Ja. Und ja. Da war noch irgendwie so eine legendäre Szene, wo ein Einwurf direkt wieder ins Seiten ausgeworfen wurde.
Ja, stimmt. Moment, aber Feel the Rain war ja Folge 007.
Genau.
So, ist ja gar nicht so schlecht.
Nee, genau. Also es war dann nicht so bald. Dann wir hatten im
ja, aber hätten wir so schon unsere erste Folge benannt, wäre ein bisschen komisch.
Das wäre komisch gewesen, ja.
Ja, gut.
Vor allem, weil kurz danach wurde noch der Vertrag mit Thorsten Fröhling noch verlängert. Kurz nachdem wir gestartet hatten. Und ein paar Monate später war er dann doch weg. Ah, Mensch, jetzt habe ich es geplaudert. Ich wollte gerade mal gucken, ob Devin noch gewusst hätte, wer vor Rüdiger Rehm Trainer war. Aber
ja, na, selbstverständlich weiß ich das.
Na, ja, Devin ist so jung, ich weiß es nicht.
Also die letzten, ich sag mal, seit 2007 kriege ich schon noch alle auf die Reihe.
Ja, du kriegst du alle Trainer auf die Reihe?
Er hat doch ein Quiz gemacht zu Trainern.
Ach so. Ja, genau. Okay.
Hab ich auch, an die Zuhörer, ich habe auch einen Quiz vorbereitet später. Da wird es um das Thema Trainer gehen. Und natürlich habe ich da in der Vorbereitung auch nochmal die halt letzten Jahre mir durchgeschaut und dann natürlich auch im Zuge dessen nochmal alle Trainernamen mir verbildlicht. Von daher.
Ja, also mir ging es
natürlich mehr ein Begriff.
Ich hatte lang überlegt vor Fröhling. Da war ja eine Saison, wo die dann Hock ja auch mal wieder zu Ende gebracht hat. Oder das heißt mal wieder, aber da hat er irgendwie, weiß ich nicht, so die letzten 6 Spiele oder irgendwas hat er, glaube ich, damals die Saison noch zu Ende gebracht. Und da hatte ich echt überlegt, wie hieß der Vogel, den sie da hatten? Wie hieß der? Und ich kam nicht drauf. Ja, ich kam da natürlich drauf. Ja, sag mal.
Sven Demand.
Sven Demand war es, genau.
Vogel ist aber auch frech.
Ja.
Das ist der Kühlschrank.
Der Kühlschrank, der Gelenkbus und so weiter und so
der
weiter.
Weißt du, wie der bei Instagram heißt? Da heißt er tatsächlich Fridge. Fantastisch.
Nicht schlecht.
Das ist ja der Regionalliga West-Kulttrainer, oder?
Ja.
War auch ganz nett. Der kam ja von Gladbach 2 und ist danach zu Rot-Weiß Essen.
Jetzt hören wir dich gerade schlecht. Sag nochmal.
Devin, das stimmt so.
Ja, ich glaube, jetzt hört ihr mich wieder.
Ja,
er kam von Gladbach 2 und ging danach zu Rot-Weiß Essen.
Genau.
Und ist jetzt wo?
Ich glaube.
Jetzt ist er, glaube ich, der ist jetzt Scout bei Holstein Kiel.
Oh.
Hält er sich da mal warm.
Deswegen Rot-Weiß Essen auch jetzt auf dem ersten Platz steht.
Ja. Da war doch, Big Tits war doch dazwischendurch. Ist auch mit denen nicht aufgestiegen, bevor er zu Magdeburg kam dann. Ja, gut.
Jetzt haben wir das Quiz schon komplett gemacht.
Also sind wir damit schon mal durch, Haken dran, genau. Genau, gerade Stichwort Trainerwechsel. War damals relativ bald, nachdem wir gestartet waren mit unserem Podcast. Und jetzt, ja, weiß ich nicht, was war das? Folge 7, glaube ich, war die erste, wo wir damals, oder Folge 6 ungefähr, war die erste mit Rüdiger Rehm als neuem Trainer. Und jetzt sind wir bei 74, also so knappe 70 Folgen später gibt's und knapp 5 Jahre später gibt's tatsächlich den zweiten Trainerwechsel seitdem. Und das wäre auch mal so mein wesentlicher Punkt für heute Abend. Vielleicht, Micha, fang du doch mal an. Was war so dein erster Gedanke, als vor 3 Wochen die Meldung kam, dass der Verein sich von Rehm trennt?
Mein erster Gedanke war, da dachte ich so, ach je, damit habe ich nicht gerechnet. Und mein zweiter Gedanke war dann, ja, ich kann es aber verstehen. Es war halt unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Meppen, meine ich. Also wir haben gegen Meppen 3-4 verloren und ich glaube montags oder Dienstag kam dann die Meldung.
Ja.
Und ich bin ja noch, oder ich bin aus dem Stadion gegangen und hatte so nach dem Spiel mir die Frage gestellt, was ist denn eigentlich besser, unsere Defensive oder unsere Offensive? Und ich kam zu keinem Ergebnis. Und ich glaube, das war dann auch einfach so der Grund, wo ich dann auch, wo ich gesagt habe, ja, es tut mir zwar irgendwie weh, weil ich ihn ja nicht nur, weil er nicht nur sehr erfolgreich war, sondern weil ich ihn ja auch so ein bisschen kannte zumindest und auch mochte. Und er einfach sehr lange da war. Gleichzeitig aber muss ich sagen, dass die sportliche Entwicklung, unabhängig jetzt vom Tabellenplatz, nicht so berauschend war und mir so einfach auch die klare Spielanlage gefehlt hat. Nicht nur die katastrophale Heimbilanz, wobei die Auswärtsbilanz ja sehr gut ist dafür, aber da waren einfach zu viele, also das war irgendwie zu, weiß ich nicht, zu wechselhaft, vielleicht teilweise auch zufällig, also offensiv viel über lange Bälle und defensiv wackelig, dann also auch so mit so Phasen, aber irgendwie so keine wirkliche Entwicklung, wo du sagst, okay, am Anfang stand die Defensive nicht so, aber dann hast du da entsprechend die, greifen jetzt die Mechanismen, du hast ja auch wieder viele Neuzugänge und Abgänge und so weiter, dann ist es am Anfang ja immer nochmal, wir haben immer gesagt, oder haben wir damals auch gesagt, mach einen guten Start, damit du nicht der Musik hinterherläufst, den hattest du tatsächlich, mhm. Und hast aber dann irgendwie
doch wieder den Faden verloren. Ja,
du konntest darauf nicht aufbauen, sagen wir so, ja. Das war die Jahre vorher, glaube ich, anders. Da hast du zwar am Anfang gebraucht, aber dann hast du dich in der Regel stabilisiert und gefunden. Und irgendwie seit dem Zweitliga-Aufstieg oder im Zweitliga-Aufstieg war es ja dann auch so, dass du entweder in der zweiten Liga konntest du entweder defensiv gut stehen, warst aber vorne ungefährlich oder halt ja, warst vorne gefährlich, aber halt hinten hat's dann gebrannt, ja. Und in der dritten Liga ist das natürlich dann nochmal wieder anders gewesen, aber früher kam er ja ganz klar über die Offensive, ne? Und ja, irgendwie weiß ich nicht, das hat so, ja, es war irgendwie so ein bisschen, man hat sich so ein bisschen am Gegner orientiert, hatte ich so das Gefühl gehabt, ein bisschen am Gegner angepasst. Aber hast doch dann teilweise, ja, also ich meine, wann war das letzte gute Heimspiel? Dies Jahr nicht.
Nee, dies Jahr noch nicht.
Und die Saison nicht. Ja, da musst du schon auswärts fahren, wenn du da Spaß haben willst.
Ja.
Und was wir dann auch hatten in Osnabrück und gut, in Würzburg wäre es noch schöner gewesen, wenn die ein Dach irgendwie hätten oder wenn ich bei 30 Grad gefühlt in der
Sonnenschirm, ja.
Der Tribüne. Aber gut. Ja, also wie gesagt, zurück zur Frage. Schweren Herzens musste ich dem Verein recht geben. Oder der Entscheidung konnte ich dir folgen. Auch wenn ich dann natürlich danach mir die Frage gestellt habe, okay, du kannst danach dich verschlechtern und dann war es vielleicht gar nicht so gut.
Weißt du natürlich nicht, klar.
Ja, weißt du nicht, aber irgendwo, ich sag mal, wenn du jetzt so weitergemacht hättest, sagen wir bis zur Winterpause und es hätte jetzt irgendwie so, weil die Tendenz war ja schon etwas, warst ja, ist zwar alles eng, aber du bist so ein bisschen nach hinten gerutscht. Jetzt nicht dramatisch, aber wenn das halt noch so weitergegangen wäre und dann machst du irgendwann den Trainerwechsel und dann brauchst du vielleicht noch eine Anlaufzeit und dann kann es vielleicht schon so ein bisschen schwierig werden, weil du dann in so einem Strudel bist und dann mit dem du eigentlich nicht rechnest und vielleicht für die da auch nicht unbedingt die Spieler hast oder mit dem die Spieler nicht rechnen und dann bist du in so einer Spirale, in der schon andere Vereine waren und dann kann das halt auch böse ausgehen. Vielleicht war das ja, so ein bisschen die Befürchtung.
Oder im Standardfall, wenn du irgendwo halt mittendrin landest, das hast du aber wieder halt ein ganzes Jahr verloren eigentlich, ne?
Genau, ich denke mal, entscheidend war jetzt die fehlende Entwicklung oder doch vielleicht auch das fehlende Konzept und überrascht hat mich, dass die Co-Trainer geblieben sind. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, macht es dem neuen Trainer dann aber wahrscheinlich auch erstmal leichter zum Eingewöhnen.
Der wurde jetzt, ich glaube, Schäfer hat es in irgendeinem Interview auch gesagt, so von wegen, ne, halt weil er halt nochmal Wert auf den langen Zeitraum halt gelegt hat und dass man auch in schwierigeren Phasen ja auch zum Trainer gestanden hätte. Da klang so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt wörtlich gesagt wurde, aber es klang so ein bisschen durch, dass es mehrmals so die Situation gegeben hätte, wo sie wohl offensichtlich schon drüber nachgedacht hätten, über einen Trainerwechsel. Sonja, hattest du das so mitbekommen? Du bist ja auch manchmal näher dran, so in deiner Tätigkeit als Journalistin. Bist ja auch ab und zu mal am Verein relativ nah dran. Hattest du schon zwischendurch mal so den Eindruck so von wegen, oh, eben wackelst?
Also da gehen wir jetzt über die viereinhalb Jahre zurück, oder?
Ja,
also jetzt nicht unmittelbar.
Nee, nicht unmittelbar
da, jetzt. Also ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also da müssen die sich ja auch Gedanken gemacht haben an manchen Stellen. Und es gab ja zum Beispiel natürlich, wir erinnern uns alle an die ersten 7 Spiele in der zweiten Liga, die ja alle komplett daneben gingen. Da haben die sich garantiert auch schon Gedanken gemacht, natürlich, und haben sich ja dann dafür entschieden, ihn zu behalten. Also ich würde trotzdem noch sagen, die richtige Entscheidung dann auch war.
Ja.
Und das war wirklich die Stelle, an der ich die größte Sorge, wenn man es mal so formulieren kann, hatte, dass sie sagen, okay, wir beenden es jetzt an der Stelle, war dann tatsächlich nach dem Abstieg. Und das hätte man, glaube ich, auch, das hätte man ja durchaus verkaufen können. Also ich finde, das wäre nicht so unlogisch gewesen, wie es jetzt war, weil du sagst, okay, wir haben diese Zweitligasaison gespielt, es hat halt nicht gereicht und jetzt machen wir einen Neustart. Also an der Stelle bin ich mir ganz sicher, dass sie drüber nachgedacht haben. Also das kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen. Deswegen, die Aussage habe ich verstanden.
Okay, du sagst, es ist nicht so unlogisch wie jetzt. Das heißt, du hast es jetzt, würdest du sagen, findest du es nicht passend? Hast du nicht verstanden, dass es jetzt einen Wechsel gab?
Nee, habe ich noch nicht komplett verstanden, ehrlich gesagt. Also, ob es was bringt, sehen wir ja eh erst, keine Ahnung, wann, in einiger Zeit, im Zweifel erst am Saisonende. Aber ich finde, jetzt auch gerade die Momente, die ich jetzt beschrieben hatte gerade, an denen hätte man es eher verstanden und an denen hätte ich zum Beispiel auch nicht so viele WhatsApps gekriegt von Leuten, die nur so halb mit Fußball oder halb mit dem SVWW zu tun haben, die mich fragen, hä, was ist denn da los? Ja. Ich habe gerade auf die Tabelle geguckt und das ist doch eigentlich, also, hä, warum schmeißen die das so weg? Also, da hättest du es viel besser verstehen, verkaufen, wie auch immer können.
Ja, habe ich,
Und gerade mit diesem Hintergrund, ich meine, da hat sich ja personell dann auch was geändert und um es kurz zusammenzufassen, ich glaube nicht, dass das unter Hock passiert wäre.
Da würde ich mitgehen. Da würde ich mitgehen.
Ja, ist ein guter Punkt.
Also ob man das gut findet oder nicht, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass da war die Statik noch eine andere.
Ja.
Und da haben sie an ganz anderen Stellen einfach zu ihm gehalten und was sie dieses Mal sehr schnell nicht mehr gemacht.
Ja. Wobei jetzt so dann die Betrachtung irgendwie so von wegen Tabelle irgendwie, keine Ahnung, es sind ja nur, was weiß ich, was warst du dem Zeitpunkt, 2-3 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz oder irgend sowas, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist halt vielleicht auch ein bisschen sehr oberflächlich. Also ich stimme mich halt zu, jetzt gerade wenn jetzt, also letztes Jahr ging es eigentlich schon nicht richtig voran, da hat man zwar auch noch eine Zeit lang, aber auch nicht bis zum Ende halt oben mitgespielt. Aber da war halt jetzt auch keine große spielerische Entwicklung jetzt irgendwie zu sehen.
Darf ich gerade einhaken zum letzten Jahr oder letzte Saison, weil das fällt mir gerade auch noch ein. Da gab es ja zum Beispiel diesen März, in dem die einfach keinen Punkt geholt haben. Also das war ja gefühlt noch eine schlimmere Durststrecke als das, was sie jetzt gespielt haben mit diesen unsteten Spielen. Also jetzt ist es ja gerade auch so, dass die Spiele in sich so unstet waren.
Genau.
Also, dass du jetzt auch gegen Meppen, ich dachte so 35 Minuten, ey, das ist alles völlig in Ordnung und die Führung ist verdient und so, und dann fangen die an, da hinten irgendwelche beschissenen Fehler zu machen, ja, also es ist ja so, diese Spiele, nicht, dass du sagst, okay, das enttäuscht jetzt einfach 90 Minuten, sondern man wird eher so verrückt, weil es einfach, weil man denkt, eben haben die doch noch und jetzt klappt es nicht mehr, jetzt fällt alles auseinander so schnell und so, also da, wenn wir über andere Phasen reden, dann können wir tatsächlich auch in den März jetzt zurückgehen und selbst da kannst du ja nach der Saison sagen, okay, das ging jetzt nicht so richtig voran und überlegen wir uns was Neues. Aber wenn du mit einem Trainer in eine neue Saison gehst, hast du ja auch erstmal einen Plan mit dem und so. Und das jetzt auch erstmal unabhängig davon, wie lange er jetzt vorher schon da war.
Ja.
Und dann ist es natürlich so oder so ein krasser Schritt, wenn du im Oktober schon sagst, nee, komm, cut, fertig.
Ja. Also, ich denke ja, genau, so in der zweiten Liga, wie du sagst, war es sicherlich hart, aber da konnte man verstehen. Ich meine, vielleicht haben die Verantwortlichen auch eingesehen, die Transferperiode da im Sommer, die hatten sie halt völlig vermasselt damals, haben ja dann erst so durch die Nachverpflichtungen, die dann so kamen, was weiß ich, wie Lindner und Aigner und die man alle so später erst geholt hat, dadurch das war ja ein wesentlicher Faktor, dass man überhaupt dann noch eine Chance hatte, dann irgendwie mitzumachen in der Liga.
Das kannst du aber auch einem Trainer mit ankreiden, ne? Also
ja,
ist jetzt nicht ganz unschuldig daran, wen man so holt. Ne?
Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wie da so da die, wie das da so verteilt ist, ob der dann am Ende dann, ich sag mal, die Spiele geholt bekommt und dann da mit denen arbeitet oder ob er selbst auch mit scoutet oder wie das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das da so intern läuft. Aber dass man dann da sagt, okay, das ging jetzt alles zu schnell, irgendwie nach der Relegation schnell im Kader zusammengezimmert, das ist schiefgegangen und das können wir jetzt dem Trainer nicht anlassen, das ziehen wir jetzt durch. Und der hat dann auch verdient, meinetwegen, dann in der dritten Liga dann den nächsten Anlauf zu nehmen, okay. Das verstehe ich auch. Jetzt war letztes Jahr schon, wie gerade gesagt, dann schon insgesamt dann ja eigentlich auch so ein halbwegs verlorenes Jahr oder Übergangsjahr mit einem großen Kaderumbruch. Und wenn du jetzt halt siehst, okay, jetzt glauben wir, jetzt haben wir einen ganz guten Kader beisammen. Offensichtlich war das Ziel intern auch klar formuliert. Das kam jetzt spätestens bei der Vorstellung jetzt vom neuen Trainer ja in der PK raus. Das Ziel klar formuliert, dass man um den Aufstieg mitspielen möchte. Und dann siehst du halt, dass da halt spielerisch eigentlich nichts vorangeht. Im Gegenteil, es wird immer wilder. Hast du ja gerade selbst gesagt, es ist teilweise in einzelnen Spielen. Ein anderes Beispiel wäre ja auch so, dass das Spiel in Saarbrücken, wo du irgendwie eine erste Halbzeit hinlegst, 4-0 führst, wir rasten im Gästeblock völlig aus und am Ende hast du Glück und mit Dusel, dass du nicht noch den Ausgleich in der Schlussminute fängst. Also da hat man auch, so, will sagen,
damals konnte man auch noch vorhersagen, was im Spiel passiert.
Ja, da hat man ein paar sehr legendäre Vorhersagen vor dem Spiel getroffen, ja. Aber um das gerade noch zu Ende zu führen, ich hatte tatsächlich auch just nach dem Meppen-Spiel, weil es so der eine oder andere so in unserem Umfeld dann so im Blog dann auch schon so meinte, so von wegen, vielleicht müsste man doch mal über den Dreh nachdenken. Und ich hatte das auch lange Zeit kategorisch ausgeschlossen. Den Gedanken habe ich überhaupt gar nicht zugelassen. Und da war das erste Mal, wo ich dann auch zu mir selbst gesagt hatte, ja, möglicherweise ist vielleicht mal irgendwann ein Wechsel doch nicht die schlechteste Idee. Dass es dann gleich einen Tag später passierte, hat mich natürlich auch überrascht.
Mhm.
Devin.
Ja, Gunnar.
Ja. Ja, ich dachte, du hast sicherlich auch noch einen Standpunkt dazu.
Ja, na klar, ich habe ja jetzt gespannt erstmal zugehört und ordne mich da tatsächlich so in der Mitte zwischen Micha und Sonja ein. Mich muss sagen, ich hat's auch im ersten Sinne sehr überrascht, aber mittlerweile sagen, so tue ich mich fein damit, das zu akzeptieren und auch das Gute darin zu sehen. Muss aber auch sagen, je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird es auch für mich. Und da greife ich gerne Sonjas Punkt auf, dass eigentlich die ganze Amtszeit von Rehm wie eine Achterbahn war mit eigentlich nur Extrempunkten, also entweder extrem geil oder auch mal extrem scheiße und das einfach zu unstet war. Also ging ja los, dass der überraschenderweise erstmal aufgestiegen ist, was man ja damals überhaupt nicht mit gerechnet hatte und auch damals nicht so das klare Ziel war, wie es jetzt ist. Dann halt dieser absolute Katastrophenstart in der zweiten Liga, wie wir schon angesprochen hatten. Und dann ging es halt auch wieder, ich sag mal halt, ja, schon sang und klang uns wieder dann runter in die dritte Liga. Und dann ja letztes Jahr auch, also das war ja auch, also wie gesagt, verlorenes Jahr, dann hatten wir mal im Februar 5 Spiele in Folge gewonnen, haben wir alle schon gedacht, okay, wir sind vorne mit dabei, dann haben wir im März 4 Spiele in Folge verloren und dann war die Geschichte erledigt und das war einfach zu, da war keine Konstanz darin. Und ich gebe euch recht, unter Hock war die Statik im Hintergrund eine andere, weswegen das, ich sag mal, wackelnde Konstrukt der Trainerleistung den ganzen Verein immer noch ausgehalten hat. Aber jetzt halt eben Hock weg ist und da halt mit Fernie als auch Schäfer im Verband schon eher ein ambitionierteres Duo, ich sag mal, die Fäden zieht, hat es halt nicht mehr ausgehalten, dass die Trainerposition da zu sehr wackelt in den Leistungen. Und da haben sich halt auch einfach, ich sag mal, mehr, ja, also, ja, auch stetige Ergebnisse gewünscht und auch, ich sag mal, sportliche Entwicklung. Und klar, die Tabelle nur 2-3 Punkte hinter Aufstiegsplatz, aber das fand ich auch sehr trügerisch. Weil auch, ich glaube, nur damals 5 Punkte oder 6 vor dem Abstiegsplatz. Also das war ja wieder mega eng, die ganze Tabelle von 1 bis 20. Und dass da auch irgendwie jeder jeden schlagen konnte. Und wenn du halt dann noch 2-mal verlierst, dann bist du definitiv unten dabei. Klar, wenn du 2-mal gewinnst, bist du wieder oben dabei. Aber das ist eigentlich ein Punkt, der gegen den Trainer spricht, weil unter der dritten Liga wir eine absolut erfahrene Mannschaft sind und die Chance, da oben wirklich konstant sich festzubeißen und eine Mannschaft zu sein, die konstant unter den ersten 3 Plätzen ist, dieses Jahr so groß wie noch nie war, meines Erachtens, weil da wirklich keine Übermannschaft dabei ist oder keine Übermannschaftin wie die letzten Jahre, dass da immer Dresden oder auch Braunschweig oder Werder mal war, immer die Liga dominiert hat. Und dass wir da jetzt immer so im Konzert des Mittelmaßes mitschwimmen, war definitiv nicht dann der Anspruch des Vereines, dass man da so mit gut Glück mal oben, mit, wenn es schief läuft, unten mit dabei ist. Und ja, ich kann dann im Nachhinein irgendwo verstehen, dass man da was geändert hat auf der Position. Aber absolut, und das sage ich auch heute, ist der Zeitpunkt für mich im Großen und Ganzen nicht nachvollziehbar. Und ich weiß doch, ich war gerade auf der Arbeit. Ich war damals im Homeoffice in Wiesbaden. Ich war in Mainz auf der Arbeit. War am Montag auch. Und ich habe es gerade so, während ich da gerade am Arbeiten war, kurz Handy aus der Hosentasche gezogen. Und dann, ja, in der WhatsApp-Gruppe bei uns hat es dann geklingelt. Und dann hieß es dann direkt hier, Meldung, Remis raus. Und ich so, oh, no way. Also ich da niemals, ich hätte da niemals gerechnet, gerade weil der so viele Jahre in Amt und Würden war und ja auch man trotz allem so viel zu danken hat, dass man den Trainer einfach während der Saison kickt. Hätte ich niemals gedacht. Also wenn aller, also mal höchstens in der Winterpause, das macht okay, Hinrunde ist Käse, wir wollen aufsteigen und das kannst du halt wieder nicht. Oder hätte ich eher gedacht, okay, man zieht nach der Saison einen Cut und macht im Sommer einfach den Schnitt. Dass man einfach dann eine klare Trennung hat zu einem, ich sag mal, verständlicherem Zeitpunkt. Dass, wie gesagt, der Verein dann so nervös wird und es in der Saison macht, damit hätte ich wirklich nie gerechnet. Da hätte ich auch sehr, sehr viel dagegen gewettet und dann auch sehr, sehr viel verloren. Das hat mich sehr überrascht und muss ich sagen, da bin ich mal gespannt, wie es wird. Aber sagen wir, dass man da jetzt verändert hat, das kann ich prinzipiell schon nachvollziehen. Nur wie gesagt, ich hätte eher in der Winterpause gekriegt.
Ja. Also, darf ich kurz nachfragen, ob ihr auch den Impuls hattet? Den hatte ich, als ich die Pressemeldung gesehen habe. Und zwar, also als ich die Überschrift gesehen habe und nicht weitergelesen habe. Mein erster Gedanke war, da hat irgendwas geknallt. Das kann nicht einfach so passieren. Was sich dann ja nicht bestätigt hat, aber es war mein erster Gedanke.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass es geknallt hat. Ich glaube, das hat sich schon abgezeichnet.
Nein, hat's nicht. Das kann ich dir inzwischen auch sagen. Aber es war mein erster Gedanke.
Nee, war nicht mein erster Gedanke. Ja, also wie gesagt, es war halt gerade ein Tag vorher, hatte ich halt so den, wie gerade erzählt, selbst so mit mir ausgemacht, so von wegen, ja, vielleicht wär's doch mal nötig. Irgendwie war dann ja überrascht, dass es dann im Prinzip so, ne, als hätte man es herbeigejinxt, irgendwie so ein Tag später, bums, hups, das wollte ich doch gar nicht. Aber aber ich denke, der Zeitpunkt ist vielleicht nicht so schlecht. Mich hat's ja auch schon gesagt, wenn du bis zur Winterpause wartest, dann hast du vielleicht halt schon wieder so viel Rückstand, bis du dann vielleicht mit einem neuen Trainer dich eingefunden hast und sonst irgendwas, hast noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Und dann ist die Saison halt ruckzuck vorbei. Und jetzt ganz bis zum Ende der Saison zu warten, na gut, dann ist das Jahr halt vielleicht auch schon wieder komplett weg, ja.
Ja, im Zuge dessen muss ich aber auch sagen, glaube ich, war dann der Zeitpunkt aber schon länger geplant, in Anführungszeichen. Weil sie auch den ganz klaren Plan hatten, Trainer geht jetzt, 2 Spiele Übergangstrainer und dann haben wir nochmal 2 Wochen Länderspielpause oder anderthalb. Sprich, der neue Trainer hat dann erstmal auch wirklich Zeit, sich einzuarbeiten, dass du schon so eine Vorlaufphase hast, wie es im Winter oder Sommer gegeben wäre. Das wollte der Verein natürlich trotzdem erzeugen. Deswegen glaube ich schon, dass die Position des Trainers nicht erst nach dem Meppenspiel, ich sag mal, intern gewackelt hat, sondern da werden sie sich definitiv früher darüber Gedanken gemacht haben und gesagt, okay, wenn das Spiel X und Y auch in die Binsen geht, dann ziehen wir da den Cut und das ist ja auch dann direkt Montagvormittag über die Bühne gegangen.
Ja, also das haben wir sicherlich nicht am Sonntagabend das erste Mal drüber nachgedacht, das ist klar.
Also meine eine Quelle hat mir geschrieben, dass das Präsidium schon vorher getagt hatte und dass Rehm vielleicht auch schon geahnt hat, dass es mit einer erneuten Heimniederlage irgendwann konnte. Also er war wohl auch, also der sitzt jetzt auch und er meint, er war angespannter wie sonst, hat den Mike wohl auch im Spiel angefahren und das Reden verboten. Das hat mir irgendeiner auch noch erzählt, dass er das gesehen hat, dass da wohl irgend so ein Disput gab. Mhm. Das war ja eher selten. Ich denke, dass man, also Rehm kam ja, da war, ging es um nach dem Frühling.
Ja, da steckte man wieder im Abstiegskampf.
Klassenerhalt, waren wir dann ja wieder im Abstiegskampf und dann hat er uns ja mit Zwickau mehr oder weniger zusammen sind wir ja da hochgeflügt im ersten Dreivierteljahr oder halben Jahr, wo er da war.
Ja, er kam in der Rückrunde, Anfang der Rückrunde und dann ging es ja sofort nach oben. Dann
ja, genau, oder siebte oder sind was. Wir ja, also der ging ja nicht viel mehr. Ja. Und ich meine, im ersten kompletten Jahr waren wir dann ja, glaube ich, Vierter am Ende. Mhm. Und danach dann Dritter und mit dem Aufstieg in Ingolstadt. Das heißt, es ging ja eine sehr gute Bilanz einfach die ersten 2,5 Jahre.
Auf jeden Fall, ja.
So. Und ich nehme an, dass dass sie ihm das in der zweiten Liga nicht angelastet haben, weil sie selbst gemerkt haben, dass die Transferpolitik scheiße war. Mhm. So. da hast du die ganzen jungen, unerfahrenen Spieler geholt, die dich überhaupt null weitergebracht haben. Und dann war der Karren schon so im, ich gebe gleich mein Kleingeld ins Phrasenschwein, aber da war der Karren ja so schon so im Matsch festgefahren. Da kamst du nur mit großer Anstrengung raus, aber halt auch nicht richtig. Und dann
war die Chance ja da.
Also ja, du hast dich rangekämpft und alles. Genau. Und ich glaube aber, dass man ihm dieses Zweitliga-Jahr auch in dem Sinne verziehen hat oder man gesagt hat, okay, das geht nicht nur auf dich, sondern auch auf uns. Ja, weil wir eben nicht die notwendige Qualität geholt haben oder zu spät die notwendige Qualität geholt haben. Und deshalb hat man ihn dann eben auch nochmal, ist man den Weg mitgegangen. Und dann in der dritten Liga letztes Jahr, war man dann Sechster oder Siebter am Ende, ne, aber halt auch im Endeffekt chancenlos, was den Aufstieg anging.
Ja, nach eben dem besagten März war es dann eigentlich rum. Ja.
Genau. Aber bis dahin, muss ich auch sagen, war irgendwie, deshalb sage ich auch, jetzt hat mir einfach so mir hat die Struktur gefehlt, mir hat der Plan gefehlt, mir hat die Identität gefehlt. Es waren spektakuläre Spiele dabei, ja, aber es waren auch sehr viele Enttäuschungen dabei und du hast einfach, ja, ich meine, wie oft sitzt man da und versteht dann gewisse Wechsel nicht oder
ja, vor allem dieses ewige Lang auf den großen Mittelstürmer, der dann irgendwie prallen lässt zu einem Mitspieler, der dann noch nicht aufgerückt ist. Also ich meine, das ging mit Scheffler ging das eine Zeit lang sehr, sehr gut, der auch selbst natürlich dann wahnsinnig gescored hat. Erst seitdem Rehm kam damals, wurde er dann zu der Tormaschine, davor hat er auch nichts getroffen. Das war ja eine einzige Erfolgsgeschichte, die beiden zusammen. Gut, der war dann irgendwann weg. Tietz hat es letztes Jahr nicht so schlecht gemacht, aber halt jetzt nicht unbedingt
Tietz hat seine Qualitäten nicht unbedingt ab. Gut, er war auch verletzt, aber
genau, ja, hat schon zweistellig getroffen letztes Jahr, aber das war dann nicht ganz das Gleiche so. Dann hast du im Winter dann noch den Nilsson geholt, der musste sich jetzt erstmal einfinden. Der macht das auch nicht so schlecht, aber das ist halt auch dann irgendwie häufig dann auch ziemlich ausrechenbar. Ne? Das kommt, im Zweifelsfall kommt halt der lange Ball da irgendwo dann da rein. Also, dass man sich irgendwo mal durchspielt.
Kopf gibt's ja fast nie, ne? Gibt ja zwei Kernelemente, die mir fehlen. Das ist einmal, dass du im Notfall einfach so defensiv stehst, dass du eben wenig bis kein Gegentor kassierst. Ja, selbst wenn es dann vorne nicht so läuft, entweder gewinnst du halt 1-0 durch einen Standard. Und das ist das zweite Ding, die Standards. Die sind bei uns so ungefährlich. Also, oder? Also Standards ist ja wirklich schlimm bei uns. Und das sind so zwei Elemente, die, ja, ich meine, das ist zwar dann auch nicht so ansehnlich, aber im Notfall greift eben das, ja. Und also das sind so Sachen. Und auch Goppel, ja, ich meine, da gibt's einen sechsstelligen Betrag aus. Ja, für was? Also, mein klar, der hat das auch getroffen, aber in der Regel oder ein paar Vorlagen gemacht, aber wenn der Ball nicht abgefälscht war, dann ging auch in der Regel nicht viel, ja. Oder Mockenhaupt sich da auf der Seite durchtankt.
Ja, ja.
Der hat schon seine Qualitäten und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, dass Fernie da ja mit seinen Analysen und Scouting und keine Ahnung, der hat sich, glaube ich, mehr erwartet einfach, dass da aus der Mannschaft mehr rausgekitzelt wird. Vielleicht ist es natürlich auch so, dass er jetzt in der Position ist, wo er denkt, ja, das kann ja nicht sein, dass das nicht funktioniert. Ja, ich habe die Spieler ja da gescoutet. Ne? Also ist der Trainer schuld. Vielleicht hat er auch.
Ist für ihn natürlich jetzt auch die große Bewährungsprobe. Ne? Ja,
vielleicht hat er da auch zu viel Gewicht, das weißt du nicht. Aber vielleicht hat er auch einen Punkt. Ne? Also das, da sind wir jetzt nicht nah genug dran, aber ja, also klar, rein, wenn man nur auf die Tabelle guckt, sagt man sich so, naja, ist ja auch nicht wie sonst, ist ja nicht viel anders wie sonst. Ja, ich meine, der Verein ist einmal aufgestiegen, da war er am dritten Platz, ansonsten war er ja oft so im Tuchfühlung zur Spitze.
Ja.
Das ist er jetzt auch, warum machst du es jetzt? Ja, aber ich fand halt auch, die Entwicklung war eher so ein bisschen rückläufig.
Ja, einfach
darf ich was aufgreifen? Okay, ja, sorry, darf ich was aufgreifen, was Michael eben gerade relativ am Anfang gesagt hat, weil da meine Gefühlslage, meine teilweise quellengestützte Gefühlslage ein bisschen anders ist.
Warte mal, quellengestützte Gefühlslage, das ist sehr gut, das notiere ich mir gerade mal.
Gott, wenn das jetzt der Sendungstitel wird, dann schaltet das kein Mensch ein, dann können wir jetzt labern, was wir wollen. Was wollte ich sagen? Nee,
Du wolltest
also aus meiner Sicht, Ich wollte widersprechen, genau. Aus meiner Sicht kam das schon überraschend. Und zwar für Rehm selbst und aber auch für das ganze Team. Das ist das, was man so auch gehört hat, fand ich, in den Interviews danach. Also es war ja dann sowieso erstmal Ruhe und du hast halt die Verantwortlichen in der Pressemeldung und in ein paar Medienberichten gehört. Aber als es dann zum nächsten Spiel ging, hattest du ja zum Beispiel Nils Döring, der ja dann Spieltagsinterviews gemacht hat und so, der ja auch relativ offen gesagt hat, ja, das ist also die Entwicklung, das hat uns jetzt alles überrascht diese Woche und wir haben versucht, das irgendwie anzunehmen. Und auch die Spieler nach dem Spiel, die haben das ja auch gesagt. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft das geahnt hat und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Trainer das selbst geahnt hat. Also das, also die Verantwortlichen, die klangen ja super klar von genau das, was du gesagt hast eben, von wegen, ja, das ist jetzt die Entscheidung, haben wir nicht gestern irgendwie getroffen und die treffen ja so eine Entscheidung nicht, wie es jetzt Gunnar hatte, dass er da im Stadion steht und denkt so, das war heute aber scheiße, vielleicht doch mal über einen Trainer und morgen ist er weg. So, also die werden sich das schon länger überlegt haben, aber da ist mir doch aufgefallen, dass es in der Kommunikation von dem, was Mannschaft und Trainerteam gesagt hat und dem, was Verantwortliche gesagt haben, das war komplett unterschiedlich in meiner Wahrnehmung.
Also ich habe keine Quelle, ich habe einfach nur einen Kontakt oder einen Kumpel. Aber der hat halt auch gesagt, für ihn kam es auch überraschend. Und das ist halt jemand, der ist sehr oft halt, der fährt jedes Spiel und ist auch mal beim Training dabei und so. Das ist jetzt auch nichts, kein Interner oder sowas, aber für den war es auch überraschend. Der hat sich das vielleicht im Nachhinein auch so ein bisschen zusammengereimt, was ihm so aufgefallen ist. Und manchmal sieht man es ja nochmal mit anderen Augen. Und das Präsidium kann ja auch wegen anderer Themen tagen. Ne? Also das muss ja jetzt nicht unbedingt Rehm gewesen sein. Aber wenn es so war, dass es für Mannschaft tatsächlich und Team überraschend war, dann ist es ja auch gut, wie die Oberen da tagen, dass da eben nichts nach außen dringt.
Würde ich also auch
nicht, nicht im Verein nach außen. Das heißt, ja. Sie tagen und können sich aufeinander verlassen, dass da nichts nach außen dringt. Das ist ja erstmal gut. Das kann ja durchaus so gewesen sein, ne? Dass sie sich, die müssen sich ihre Gedanken machen und haben sie wahrscheinlich auch schon mal vorher und ja, irgendwann ging halt dann der Daumen nach unten.
Ja. Ich kann da gerne meine quellengeschützte Gefühlssage mit einbauen. Ich habe letzten Wochen auch mal länger mit dem Steffen Vogler telefoniert, mit dem Torwarttrainer. Eigentlich wegen der ganz anderen Geschichte, aber natürlich auch darüber dann kurz gesprochen. Und er meinte auch, gut, er ist jetzt Torwarttrainer für den ganzen Nachwuchs und er läuft da auch jeden Tag im NLZ auf dem Hallweg rum. Aber er meint auch, dass es für ihn auch überraschend kam, dass er das auch nicht gedacht hätte. Er hat mir zugestimmt, dass er auch niemals gedacht hätte, dass es halt einfach während der Saison passiert, sondern auch Winterpause oder dann Sommer. Das hat er auch nicht kommen sehen. Von daher, wenn das Präsidium das schon vorher geplant hatte, im Verein intern ist es auch, ich sag mal, dann eher im kleineren Kreis gehalten worden. Also da hat man schon gemerkt, dass auf dem Hallberg selbst dann auch das jetzt schon wie eine kleine Überraschungskiste angenommen wurde. Und daher, in dem Zuge, wir haben uns da lange drüber unterhalten, was dann vielleicht eventuell schon vorher gesagt oder nicht gesagt worden ist. Aber auch Steffen hat auch gemeint, dass Rüdiger hat es sehr mit Fassung genommen und ja, wirkte jetzt nicht komplett überrascht auf jeden Fall, aber ja, natürlich fand er es nicht geil, aber soweit an der Sache dran ist soweit alles in Ordnung.
Aber wie nah Steffen Vogler an den Vorgängen rund ums Profiteam ist, hat ja gezeigt, wie gut er mit seinen Trainertipps lag.
Ist er natürlich nicht, ich sage ja nur, aber ist halt intern im Verein, also natürlich hat er da auch keine Entscheidungsgewalt bei den Profis, aber da haben wir nur in zwei, drei Sätzen drüber gesprochen und da kann ich nur sagen, also das ist jetzt, wie gesagt, da ist jetzt, wenn da was groß entschieden wurde im Präsidium schon vorher, ist das auch im Verein intern zu anderen Funktionären nicht weitergetragen worden oder ist zumindest unter der Hand gehalten worden an der Stelle.
Ja. Sprechen wir doch gerade mal über die Co-Trainer, die dann für zwei Wochen dann interimsweise dann auch übernommen haben. Also man hat dann von vornherein ja einen klaren Fahrplan dann gehabt und das hat ja dann auch ganz gut gepasst, dann so in die Länderspielpause hinein. Also sicherlich überraschend, mich hat auch schon gesagt, und das hat eigentlich jeden überrascht, Mike Kranich ist geblieben. Der kam ja mit Rehm und war vorher mit ihm auch schon in Bielefeld und ich glaube auch schon in Groß-Asbach, glaube ich, auch schon zusammen.
Die kamen aus Groß-Asbach, glaube ich, seit Groß-Asbach meine ich.
Ja, genau. Sie waren schon Jahre zusammen und so als Ja, ich weiß nicht, habt ihr hier nicht sogar auch eine Wohnung zusammen und sonst was, aber auf jeden Fall auch schon seit Jahren. Auf jeden Fall.
Die waren seit Jahren zusammen. Ja.
Genau. So.
Ist das quellengestützt oder ist das jetzt wieder gefühlt?
Nee, ich meine, die haben ja auch zusammen tatsächlich gewohnt, weil ihre Familien aber halt in Heidelberg wohnen und
den
dann.
Witz hast du jetzt nicht verstanden, egal.
Ja. Habe ich übergangen, den Witz.
Genau. Ich weiß, dass Rüdiger in einem Vorort von Wiesbaden wohnt, das kann ich euch sagen.
Ja, wahrscheinlich nicht mehr.
Nicht mehr, glaube ich.
Das sind die Schlimmsten, das kann ich nicht auch sagen.
So, ja. Also das ist sicherlich überraschend, dass Mike Kranich geblieben ist und auch weiterhin bleibt.
Also es war auch tatsächlich für mich der einzig Überraschende. Ich meine, dass der Torwarttrainer bleibt, der Petkovic oder auch Nils Döring, das ist ja unabhängig vom Rehm. Es sei denn, du holst halt einen Trainer, der sein komplettes Gespann mitbringt, aber Kranich war für mich der Überraschende.
Genau. Ja, Döring ist natürlich jetzt auch noch eine interessante Personalie, ne?
Döring ist ja schon vorher aufgerückt von der A-Jugend eben zu den Profis. War ja schon vor ein paar Monaten, dass es ihm hieß, er unterstützt das Trainerteam der Drittligamannschaft.
Genau, hat er, als bei der Jugend jetzt wegen Corona nichts mehr ging, dann durfte er schon beim Profiteam da mitmachen und hat sich wohl da sehr reingehängt, wie man so hört. Also man könnte auch sagen, irgendwie sich da sehr beliebt gemacht beim Cheftrainer.
Hangover oder was?
Ja, also keine Ahnung, irgendwie hier, Chef, darf ich die Tasche tragen, so ungefähr.
Ach so.
Ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber man bekommt ja auch so manchmal das ein oder andere erzählt. Also es ist offensichtlich mit einem großen Willen, jetzt den nächsten Schritt zu tun und irgendwie im Profifußball da als Trainer Fuß zu fassen. Es ist ja auch geplant und er hat ja auch da die Hoffnung, jetzt irgendwie demnächst mal in diesen Fußballlehrer Lehrgang reinzukommen dann beim DFB, dass er dann da auch da die Lizenz erwerben kann. Von daher hat es mich auch nicht überrascht, dass er jetzt quasi der Mann nach außen war. Ja, also wahrscheinlich kann ich da jetzt auch nicht so einen großen Bock drauf, aber um so ein bisschen so nach vorne zu glänzen und ein paar schlaue Sprüche in die Kamera zu sagen, glaube ich, das war mit dem Nils Döring nicht ganz unrecht, die Gelegenheit.
Ja, aber jetzt stell dir das mal andersrum vor, wenn jetzt Mike Kranich da gestanden hätte.
Hätte keiner Fragen, was verstanden, ja, das stimmt.
Ja, nee, das meine ich nicht, aber die Fragen wären ja auch ganz andere gewesen. Herr Kranich, Sie waren so lange mit Herrn Rehm, bla 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 bla. Macht's mit Döring, ist es schon einfacher. Und ich glaube, das ist auch dann einfach eine PR-politische Entscheidung vom Verein, wo du sagst, wir schicken der Nils macht das, und der ist dann nochmal ein bisschen weiter außen vor vom Rehm und macht auf jeden Fall schon Sinn. Und
jemals einer von euch mal, Mike, kann ich irgendwas reden hören?
Natürlich.
Ich hab mich auch mal mit ihm unterhalten beim Fan-Treffen und weiß nicht, wir waren gerade so mitten im Reden und dann war im Hintergrund irgendwie Rehm, der meinte, ja, dann gehen wir jetzt mal und dann mitten im Satz streckte mir Mike Kranich seine Hand entgegen und sagte, der Chef hat gesagt, wir gehen, dann gehen wir jetzt. Ja. Und dann war er weg.
Ja, ich sag mal, er ist natürlich auch, ja, klar.
Er hat einen krassen schwäbischen Dialekt. Also ich habe jetzt letzte Woche beim Hessen-Pokalspiel, da waren wir die zweite Halbzeit, waren wir hinter der Trainerbank, da hat man dann so die Anweisungen reinrufen hören oder beziehungsweise wenn er dann irgendwie, was ich vom Linienrichter was wollte oder sonst irgendwie so halt so irgendwelche emotionalen Ausrufe, da musst du schon genau hinhören, ja. Wenn du das nicht jeden Tag hörst.
Ja. Ja. Genau, Rehm hat ja aber auf jeden Fall auch an die Fans gedacht und hat der Fanbeauftragte Alex Gunkel eine Nachricht geschickt, die sie an die Fanclubs weiterleiten sollte.
Ja.
Wo er sich dann eben auch für die große Unterstützung in den letzten 4,5 Jahren bedankt hat und dass er das alles immer und vor allem den Aufstieg auch in positive Erinnerung behält und dass er eben allen, jedem Einzelnen alles Gute für die Zukunft wünscht. Also das, allein, dass er, ich meine, die Worte sind jetzt nicht besonders originell, aber allein, dass er an die Fans gedacht hat nochmal, ne, und gesagt hat, hier, leite das nochmal weiter, das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht.
Genau, ja, fand ich auch gut.
Gerade bei der überschaubaren Fanszene, aber
da hätte er tatsächlich
er hat immer Wert drauf gelegt, dass die Mannschaft sich auch oder dass er sich auch bei den Fans, die da waren, bedankt und gerade auch wenn die Stimmung dann mal für unsere Verhältnisse besser war, das hat man direkt auch gemerkt, dass ihn das gefreut hat, dass er das auch gemerkt hat und er wusste ja auch, dass, gut, er ist ja von Groß Asbach vielleicht auch gewohnt gewesen, aber nee, das zeigt auch einfach, was für ein Mensch er so ein bisschen ist, ne, dann auch, dem das dann nicht egal war, was so drumherum passiert ist.
Ja,
Nee, Aufgabe war auch, für den nächsten Trainer, sich wirklich bei jedem Einzelnen zu bedanken.
Ja, genau. Nee, aber er war auch, also war ja auch immer sehr nahbar. Also er war ja auch bei den, ja. Sonja hat gerade Fantreffen erwähnt, wir hatten auch ein paar andere Gelegenheiten irgendwie, oder ich durfte ja auch manchmal hier so zu den Spieltagspressekonferenzen irgendwie damals noch in der zweiten Liga vor Corona und so weiter dabei. Ja, da konntest du immer ganz, ganz locker plaudern oder sonst irgendwas. Also da war jetzt irgendwie keine Distanz, dass du jetzt irgendwie so. Wenn man auch mal so, ich sag mal, so fußballtaktische Details habe ich auch schon mal irgendwie so das eine oder andere gefragt irgendwie oder seine Meinung dann. Und dann konnte man sich, wie gesagt, völlig, völlig unproblematisch unterhalten. Also da, das war, fand ich sehr, sehr angenehm.
Darf ich in dem Zuge meine Lieblingsanekdote erzählen oder sind wir noch im kritischen Bereich?
Lieblingsanekdoten sind hier jederzeit willkommen.
Gut, wir sind vor allem.
Weil du gerade Spieltags-PK gesagt hast.
Ja.
Ja, vor allem.
Ja, vor allem, wir sind jetzt zu viert, von daher ist eh klar, dass das heute sehr lang wird.
Ja, ich.
Ach so, ihr schaut jetzt schon auf die Länge. Oh Gott.
Wir sind noch unter einer Stunde, alles gut.
Hau raus.
Es ist alles noch warm ab.
Ja.
Nee, das war das Spiel, ich glaube in Hannover, ne, wo er gesperrt war mit seiner legendären ersten Gelbsperre.
Yes.
Die wurde, glaube ich, nur für ihn eingeführt. Die wurde ja nur für ihn eingeführt.
Ja, ja. Also wenn er nicht Role Model war, weiß ich es auch nicht.
Da kommt
ja, Kakmatri
aus dem Kölner Keller und
so
applaudiert.
Was, wer hat applaudiert?
Kakmatri im Kölner Keller.
Achso, ich dachte, Kai Dittmann ist aufgestanden und sagt, da applaudiere ich. Nee, das war eine andere Geschichte. Okay, Sonja, bitte.
Gott, jetzt wird's finster. Ja. Nee, und dann war die normale Spieltagspressekonferenz und ich glaube, dein Co-Autor Gunnar Matze, der war der Erste, der eine Frage dazu stellte zu dieser Sperre. Und dann habe ich noch eine dazu gestellt.
Ja.
Habe ich noch eine dazu gestellt. Und dann war am Ende seiner Antwort, meinte er, ja, und jetzt will ich auch nicht mehr über das Thema sprechen, sondern nur noch das Spiel. ist ja okay, kannst du ja in der PK sagen. Ne? Also ich hatte kurz überlegt, aber so taktisch war er da, glaube ich, nie drauf, sondern hat da wirklich immer erzählt, wie er es gerade gesehen hat und wollte auch über das Spiel sprechen. Andere Trainer hätten vielleicht gedacht, ja, dann frag mich halt 10 Sachen zur Sperre, dann muss ich nichts über das Spiel erzählen, dann können wir da ein bisschen mysteriös hinfahren, aber das wollte er irgendwie nicht. Und dann war die PK vorbei und wie Gunnar sagte, manchmal steht man da noch beisammen und manchmal war er da auch nochmal dabei. Und dann entwickelte sich wirklich so ein Gespräch und er fing dann da gestenreich an zu erzählen, was die Schiris ihm dann immer sagen und alles und wirklich so quer durch den Raum, also alles total nett, aber halt auch sehr engagiert. Und dann rief Alf Minzel, saß auch noch im Presseraum, am anderen Ende hinter seinem Laptop.
Sehr gut.
Der brüllte irgendwann einmal quer durch den Raum. Hier, erst sagst du willst nicht mehr darüber sprechen, jetzt laberst du hier alle seit einer Viertelstunde voll, was ist denn los? Das hat es eigentlich sehr gut beschrieben. Er meinte dann so, ja, aber das schreiben die ja nicht, was ich jetzt gerade erzähle. Das war eigentlich so.
Aber das erzählen wir ein Jahr später im Podcast.
Ich habe ja jetzt nichts Inhaltliches erzählt.
Ah, okay.
Aber es war wirklich so, so war halt dann auch immer diese Stimmung. Und ich hatte an dem Tag halt lustigerweise auch einen Schülerprakti dabei, der, glaube ich, davor mal mit bei der steifen, langweiligen Eintracht war, der auf der ganzen Heimfahrt leuchtende Augen hatte und meinte, boah, ist das immer so, das ist ja total cool und so, wenn du da nochmal hinfährst, nimmst du mich nochmal mit und so, also das hat ihn echt beeindruckt, wie locker und freundlich das da alles war, aber halt, du hast halt die aufgenommene PK mit 10 Minuten und ja, ich will jetzt keine Fragen mehr dazu beantworten und am Ende quatschst du halt trotzdem darüber noch weiter und das ist alles irgendwie nett und witzig.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so lustig fandet, wie ich in dem Moment, als ich da war, aber ich finde, das beschreibt ihn auch als Typen ganz gut.
Da muss man dabei gewesen sein.
Ja, muss man dabei gewesen sein. Vielleicht frage ich mal den Schülerpraktikanten, ob er uns was einspricht.
Ja,
ich meine, du bist natürlich in der Rolle da auch. Du kannst ja dann nur mit dem arbeiten, was er von sich gibt. So, und wenn er dann natürlich sagt, ja, das ist auch mal gut. Und das ist aber das natürlich ein interessantes Thema. Und gerade danach dann noch total viel von erzählt, wo das, was du aber nicht verwenden kannst, das ist ja schon
ein Rekord. Ja, genau.
Ja, das ganze Thema wurde, glaube ich,
jetzt,
wirklich...
Das ist jetzt nicht unnormal, würde ich mal sagen.
Ja, okay. Kennst du dich besser aus.
Ja, wie gesagt, das ganze Thema wurde, glaube ich, echt halt, wie man schon sagte, für eben eingeführt. Ich glaube, erste generelle Platzverweis für Trainer, seit es das gibt, glattrot für Sandro Schwarz. Erste Gelbsperre für Trainer, seit es das gibt im Profifußball, Rüdiger Rehm. Also, Trainersperren made by wen?
So Doppel S und Doppel R.
Ja. Ja, du bist da einer ganz heißen Sache auf die Spur.
Das ist ja mein Ding.
Ja, genau.
Guck, wer der nächste ist.
MK.
Nee, das geht
aber,
ja nicht.
Aber welcher?
Nee, es muss ja ein, ich muss mal gucken, welche Trainer die gleichen Initialen haben.
Ich habe mir so sehr als Trainer gewünscht, ey, aber der ist ja gerade in anderen Sphären.
Wo ist denn
Sandro Schwarz bei uns?
Den hätte ich mir nicht gewünscht.
Ist der in Russland?
Nein,
ist der doch in Moskau?
Ja, genau. Der ist bei Cheftrainer bei Dynamo Moskau. In der Russia Premier League, oder wie das da heißt. Auf jeden Fall russische erste Liga.
Ja, ich nehme an, das ist dann auch preislich dann eine andere Dimension. Ne?
Wahrscheinlich.
Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal die dritte Liga gegangen wäre. Ich meine, der hat es bei Mainz ja eine ganze Zeit lang auch nicht so schlicht gemacht.
Nee, als er da entlassen wurde.
Du wolltest mir doch auch nochmal was wünschen.
Ja. Ja, gut. Es gab ja diverse lustige Vorschläge, irgendwie, die da so rumging oder wo halt wahrscheinlich ein einzelner Fan das in irgendein Transfermarktforum geschrieben hat oder sonst irgendwas, was dann aber dann irgendwie der Kurier dann verwurstet hat, so von wegen, ja, im Internet, wo die Fans sich austauschen, weil sie halt auch nichts Besseres zu schreiben hatten. Ja. Da kamen ja auch die lustigsten Namen, da kam ja dann auch irgendwie Bruno Hübner wieder und
das hab ich geil gefunden.
Ja, und Kostas Runjaric und was nicht alles. Ja.
Es müsste so einen Namen geben für diese Zeit, dieses zwischen den Trainern und weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie so ein Krankheitsbild mit Phobie, also so, weiß ich nicht, neuer Trainerphobie oder so, weil wenn man dann teilweise Namen liest und denkt, ach du lieber Himmel.
Interimitis.
Was? Ja, sowas.
Interimitis.
Genau. Also, Interimitis. Weiß nicht, wie es euch so geht, aber dann liest du so Namen und denkst bei manchen, ohne da jetzt welche zu nennen, denkst du, ach Gottes Willen, ey.
Also es war auf jeden Fall eine lustige Zeit, auch eine spannende Zeit, muss man sagen. War
ja, ja. Immer dann, ja, aber ich hab immer Angst, weil, weißt du, ich bin ja jetzt offiziell auch Eintracht-Expertin, so hat mich der HR ja jetzt auch bezeichnet. Hey, so. Eine Bauchbinde, was in Bauchbinden steht, stimmt ja immer. Mhm. Und die Eintracht hat mal Christoph Daum verpflichtet, weil sie dachten, dass der irgendwie das schafft, einen Klassenerhalt hinzukriegen. Dann hat er sich da hingesetzt, hat von Europapokal und drei Beinen erzählt und kein einziges Spiel gewonnen. So. Und von solchen Momenten kriegst du halt Angst für die Zukunft, wenn dann wieder solche Zeiten sind, in denen halt ein Verein einen Trainer sucht.
Ich sag mal, wie es ist, wenn sie Peter Neururer geholt hätten, ich hätte es gefeiert.
Ja, so siehst du aus.
Ey. Ja.
Aber nur, wenn der hier in Lederjacke und Moped direkt in die Arena gefahren wäre.
Völlig egal wie Dancing Pete. Was meinst du, wie der abgegangen wäre nach dem ersten Sieg?
Ja, was meinst du?
Dafür hätte er ja gewinnen müssen.
Ja, warum denn nicht?
Wie ernst hätte Paul Fernie seinen Beruf genommen?
Ja, und ich sag dir mal eins, mit Peter Neururer, da wäre unsere Standardschwäche demnächst behoben gewesen. Das ist immer das Erste, was der gemacht hat.
Ja?
Ja. Das weiß man nicht mehr, das ist schon so lange her, dass er das letzte Mal einen Job hatte irgendwie, aber damit hat er auch noch jeden Abstiegskandidaten rausgeholt. Hinten dicht und vorne Eckball.
Also ich stehe mal jetzt mal eine steile These und sage, dass Peter Neururer in Deutschland nie wieder als Trainer arbeitet.
Ja, das ist vielleicht nicht ganz so steil, wie du glaubst.
Das ist richtig.
Ja.
Aber okay. Ja, an dich, Micha, wir hätten ja auch Peter Packholt verpflichten können.
So.
So.
Wir haben der
steigt mich ja nie in Scouting auf.
Der Leiter des Nachwuchszentrums heißt übrigens Armin Alexander. Das ist da auch was für dich.
Oh.
Aha, okay.
Den habe ich wieder auch gut verstanden.
Gut. Also
wir reden jetzt über die Trainerfindungsphase.
Nennt mich Walter.
Ja, die Trainerfindungsphase. Also das, ne, es kam ja nichts nach draußen. Wie gesagt, auch
für mich war es klar.
Der Kurier. Ja, tatsächlich war das einer unserer frühen Tipps, Markus Koczynski. Und der ist es, ja, wie wir jetzt alle wissen, geworden. Dann erzähl doch mal, Micha, was? Warum glaubst du, dass Markus Koczynski uns den Aufstieg bringt? Geile Frage, oder?
Weil er die gleichen Initialen hat wie der Co-Trainer.
Ja, aber nicht, dass sie ihre Klamotten vertauschen.
Ja.
Nee, dazu kann ich gerade einhaken, die haben eine unterschiedliche Besockung. Mike Kranich hat nur MK, Markus Koczynski hat M.K.
Der Punkt ist der Unterschied.
Ich glaube, das haben sie bewusst gemacht, damit sie eben nicht die Klamotten vertauschen.
Da werde ich mal drauf achten, ja.
Kannst du bei der PK mal drauf achten.
P.K.?
Ja, vielleicht auch der bei der. Markus Koczynski hat, nachdem klar war, dass Rehm raus ist, habe ich geguckt, welche Trainer stehen denn so noch zur Verfügung und machen auch Sinn. Also sprich, sind für die dritte Liga realistisch und sorgen bei mir nicht für irgendeinen Upturn. Wie ist jetzt
da kam sofort auf Thomas Oral.
So. der ja angeblich auch im Stadion war gegen 2-2 gegen
Zwickau.
Zwickau. 2-2 gegen Zwickau, ja.
Die Zwickauer Zwähne, Schwede.
Ja, also da war dann so Kauczynski derjenige, wo man sagt, okay, der hat war lange in Karlsruhe, hat da ganz gut funktioniert. In Dresden war er jetzt nicht ganz so lange. Aber er hat jetzt nirgendwo, sag ich mal, so gefühlt als Außenstehender, ich meine, Fanszene ist vielleicht immer nochmal anders, aber so, er hat jetzt nie irgendwo, ist ihm hingegangen und hat gar nicht funktioniert so.
So. Okay.
Mein Rehm hat ja auch in dem halben Jahr oder in den 10 Wochen in Bielefeld, wo er da war, war er jetzt auch nicht so, ne, hat genau, er jetzt halt keinen Sieg und war dann ja irgendwie auch nichts. Von daher, das kann auch mal bei einem, kann ja auch mal sein, dass du so eine Station hast, aber das war jetzt so der Trainer, wo ich sage, für Drittliga-Verhältnisse oder gehobene Drittliga-Verhältnisse, der würde am meisten Sinn machen. Wobei du ja auch nie weißt, was hat er noch für einen Vertrag, ne? Wie ist der dotiert? Kann der sich da auf eine Vertragsauflösung noch einigen mit dem Verein, ne? Oder sagt er, ich verdiene da noch das Doppelte, ohne dass ich was mache? Ich mache jetzt noch ein halbes Jahr Pause, ne? Oder ein Dreivierteljahr. Das weißt du ja nicht.
Ja, also wir zumindest nicht.
Als Außenstehender jetzt, ne? Aber das war so schon meine Hoffnung irgendwo. Ne? Klar, kann es auch immer noch sein, dass sie irgendeinen Trainer aus Holland oder was weiß ich von wo holst, so wie du Mockenhaupt aus Norwegen geholt hast. Ne?
Ich glaube, beim Spieler machst du das schon nochmal eher, bei Trainern.
Ja, was weiß ich, die müssen ja auch in die Richtung irgendwie scouten und vielleicht ist ja auch irgendein deutscher Trainer, der gerade da, was weiß ich, irgendwo ist. Also es ist natürlich immer von Vorteil, wenn du, das habe ich auch mal nachgeguckt, wie viel, es waren eigentlich immer nur deutsche Trainer da. Also klar, hat es auch mal so doppelte Staatsbürger, wie in Vasic und den Lethieri, aber
ich glaube, Lethieri ist gar nicht deutsch. Ich glaube, Lethieri ist nur italienisch.
Nee, Schweizer.
Ich habe es aber nachgeguckt und meinte, da waren zwei Fahnen.
War der Lethieri nicht Schweizer?
Ich glaube, Schweiz und Italien, glaube ich, bei Lethieri.
Okay, ist egal.
Ja, genau, auf jeden Fall, ja, kann ich zur Art und Weise, wie Kauczynski ein Team führt, nicht viel sagen. Weiß nur, dass er mich auch immer mal genervt hat, als weil die Teams schon ganz gut funktioniert haben, wo er tätig war.
Als Gegner hat er dich genervt.
Ja, genau. Und ja, meine, der Saisonstart ist ja jetzt nicht geglückt. Aber der Übergang für das Trainergespanns mit 4 Punkten war ja okay in den 2 Spielen. Ja, und jetzt sagen wir mal, für die Liga ist noch alles drin. Von daher, wenn du jetzt bis zur Winterpause, ja, sag ich mal, gemischt weiterspielst und den Kontakt nach vorne hast, dann kannst du in der Winterpause, weil ich gar nicht weiß, wie lange die geht, die Grundlagen legen, um da nochmal anzugreifen. Aber ich sehe es tatsächlich auch so, dass Magdeburg, Osnabrück,
Meppen
nicht.
Naja, so als
Braunschweig und Lautern.
Meppen als dran, als Dings hier.
Paderborn und Darmstadt.
Als Paderborn und Darmstadt Nachfolger.
Meppen ist für mich, ja stimmt, das hatten wir ja. Da hast du noch gelacht. Ja. Damals hast du noch gelacht.
Und kurz danach waren sie 15.
Ja, und?
Ja, was wollte ich sagen?
Meppen steigt mit dem negativen Torverhältnis auf.
Darauf warten wir noch, aber
es ging um Kauczynski und warum er uns die,
genau, das Stichwort,
wann er uns in die zweite Liga führt.
Das große Stichwort ist ja so Stabilität. Das war ja auch sowohl, ich sag mal, ich aus der Außenperspektive habe es jetzt im Blog neulich mal formuliert, aber das ist auch das, was Kauczynski ja selbst gesagt hat, irgendwie, dass es einfach an Stabilität mangelt irgendwie, also jetzt gerade so nicht nur defensive Stabilität, sondern auch so insgesamt so die Balance. Wir haben es ja auch schon festgestellt, ne? Mal ist es hui, mal ist es fui und du weißt eigentlich nie, woran es so genau gelegen hat. Und das ist ja eigentlich immer so, wenn du halbwegs stabil spielst und auch halbwegs konstant punktest, also keine großen Ausreißer nach unten hast, wie wir halt immer mal so diese 4, 5 Spiele sieglos hintereinander oder sowas mal so drin haben, wenn du sowas halt vermeiden kannst, klar wirst du mal Spiele verlieren zwischendurch, aber wenn es dann halt nur eins ist und das nächste Spiel ja, gewinnst du oder punktest du wenigstens wieder, dann bleibst du halt oben mit dabei. So ist das halt in der dritten Liga. Ja, wenn du da halt dich so grob einem 2er Schnitt annäherst, dann bist du halt oben mit dem Geschäft. Und ich denke mal, nach allem, was ich so bis jetzt so gesehen habe von Kauczynski, wir werden nicht unbedingt einen Spektakelfußball sehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie hier so ein Tim Walter oder irgend sowas, wo es zwar vielleicht irgendwie ein paar Wochen lang Tralala gibt, bevor wieder alles zusammenbricht. Aber dafür kannst, also ist meine Erwartungshaltung, dass da sich was Solides aufbaut. Ob es dann jetzt am Ende zum Aufstieg reicht, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass wenn er für irgendwas steht, dafür, dass er eine Mannschaft festigen kann. Hast du da andere Einsichten, Sonja?
Ich habe auf jeden Fall eine kurze, präzise Antwort auf die Frage, warum er uns zum Aufstieg führt.
Aha, die möchte ich gerne.
Weil er muss.
Weil er muss, sehr gut. Er hat einen Vertrag immerhin bis nächstes Jahr, ne? Also er hat nicht nur jetzt bis zum Ende dieser Saison.
Ja, ist ja schön, aber ich glaube wirklich, also damit, mit dem, was sie jetzt gemacht haben, die Verantwortlichen, haben sie ja für sich eine Fallhöhe geschaffen. Mhm. Und für den neuen Trainer natürlich auch. Weil, also ich wüsste nicht, was da jetzt, sie sagen ja nicht selbst Aufstieg, aber es scheint ja immer irgendwie durch jetzt. Also auch bei diesen Vorstellungs-PKs.
Ja, das war schon ziemlich deutlich.
Ja, was anderes könntest du ja auch kaum verkaufen. Also warum wechselst du den Trainer sonst an der Stelle? Mhm. Wenn du sagst, ja, wir wollen eine solide Rolle in der dritten Liga spielen und vielleicht den Hessenpokal gewinnen, dann musst du den Trainer nicht wechseln an der Stelle. Das heißt, das ist ja jetzt natürlich ein Statement. Und jetzt ist es wirklich, also jetzt weiß wirklich jeder, was sie wollen. Und wenn das nicht klappt, dann ist das nicht nur der Trainer, der das verzockt hat, sondern dann haben sich natürlich auch die Verantwortlichen verzockt. Deswegen glaube ich fast, die müssen aufsteigen. Also dieses Ziel ist, und das kann man ja jetzt so oder so sehen, also ich habe immer so ein bisschen Angst davor, wenn die mit sowas relativ Klarem kommen, weil wir können uns alle noch an die Saison erinnern, in der sie auf jede Eintrittskarte gedruckt haben, unser Ziel, zweite Liga. Mhm. Und was war? Sie sind fast abgestiegen. Mhm. Ich glaube, diese Schmerzen haben sie auch so ein paar Jahre lang mit sich rumgetragen, dass sie dachte, das soll uns nicht nochmal passieren.
Besser nicht im Mund zu vernehmen, ja.
Ja, und jetzt, das zeigt klare Ambitionen. Und das kann ja jetzt auch keiner mehr leugnen. Ja. Und das ist natürlich, auf der einen Seite ist es auch gut. Und wenn es am Ende klappt, sind wir alle irgendwie happy. Aber diese Fallhöhe, die sehe ich jetzt schon. Und deswegen würde ich sagen, er muss den SVW wieder zum Aufstieg führen.
Wie wär's denn, wenn wir auf die Tickets drucken, unser Ziel niemals erste Liga?
So. Dann können wir auch gar nicht im Stadion weiterspielen.
Eintrittskarten, ne? Naming Rights. Gibt's das? Was kostet
das? Mit Verlinkung zu unserem Instagram, Facebook wie anderen Social Media einfach.
Ja, geil.
Ja, mit so einem QR-Code.
Oder können wir nicht vielleicht auch Dauerkarten drauf? Wie geil wäre das denn eigentlich?
Ja, im Moment gibt's ja keine, oder?
Ja, aber zurück
und du sollst welche geben.
Ich glaube, da gab es jetzt auch ein Bild irgendwie hier, der eine SVW, wie heißt der denn, der eine Fan-Account, der eigentlich immer ganz gut ist.
Die WN-Fanpage?
Oder? Heißt der WN-Fanpage? Ich weiß es gerade gar nicht. Der hatte auch irgendwie entdeckt, auf der Webseite gibt es jetzt auch gerade ein neues Foto mit Dauerkarten für die Rückrunde. Ja, okay, egal, aber davon.
Die sind schon.
Also gut, Sonja sagt, er muss aufsteigen. Würdest du das auch so sehen, Devin?
Ich sag mal, nicht so straight wie Sonja, aber prinzipiell ja. Ich glaube, wenn er bis zum Ende oben mitmischt und dann am letzten Spieltag Vierter wird und dadurch der DFB-Pokal eingetütet ist, glaube ich, dass er trotzdem weitermachen darf, so als Beispiel. Wenn er jetzt aber trotzdem Fünfter, Sechster, Siebter wird und nie wirklich oben dabei ist, dann geht er im Sommer. Das ist auch...
Oh, da wetsch ich dagegen.
Also ich bin da eher bei Sonja, also ja, wie gesagt, warum musst du sonst den Trainer wechseln? Also wenn er wirklich komplett ohne Chance die ganze Saison da rumtingen und nie wirklich oben dran sind, glaube ich nicht, dass der Verein das durchzieht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Der hat einen Vertrag bis Ende nächste Saison.
Ende 2023, genau.
Ja, dann zahlst du drei Trainer oder was, wenn du den entlässt.
Sure. Shit happens.
Nee, machst du nicht.
Ja, aber ich glaube auch bei Fernie und Nick Schäfer, dass die jetzt nicht nur monetäre Bezüge da halt dann als Argument voranstellen. Wie gesagt, wenn er oben mitspielt und dann klappt es am Ende knapp nicht, aber er wird Vierter an, by the way, und kriegt einen DFB-Pokal, dann glaube ich, okay, also ich glaube nicht, dass er aufsteigen muss, oder wenn es dann, wenn wir Dritter werden und er scheitert in der Relegation, glaube ich auch, dass das kein Thema ist. Aber wenn es halt wirklich ist, so wie letzte Saison, dann kann ich es mir auf jeden Fall, wäre ich weniger überrascht, wenn er aufhören muss, als jetzt bei Real Rüdiger. Aber ich sag mal so, ich muss da Sonja zustimmen, ja, warum wechselst du den Trainer, wenn du nicht das ganze Ziel hast? Und ich muss sagen, so klar, wie es auf der PK formuliert wurde, habe ich es auch noch nicht gehört, die letzten Jahre oder letzten anderthalb Jahre, sagen wir mal, Zielaufstieg. Sogar zu dritt,
ja, man davor. Ja, auch nicht zum Zeiten. Saisonstart übrigens, ne?
Ja.
Also zum Saisonstart wurde es ja auch nicht so ausgegeben, fand ich.
Ja.
Ja, zumindest nicht.
Also waren die internen Ziele anders als die, die
nach. Das finde ich aber mal gut, dass der Verein da wirklich mal die Hosen runterlässt und mal sagt, wo es lang gehen soll. Immer diese Wischi-Waschi-Aussagen, gut, das kann Sonja als Reporterin da besser mit aus, die gehen mir als Fan auch tierisch auf die Nüsse. Da hat mal der Verein klar gesagt, hier zack, wir wollen aufsteigen. Fand ich gut.
So. Das ist ein Thema auch, was mich bei Rehm extremst genervt hat. Immer diesen Gegner stark reden vorm Spiel, das ist eine ganz unangenehme Aufgabe und keine Ahnung. Der Döring hat gesagt, so, und wir wollen hier gewinnen und bla bla bla. Das ist eine ganz andere Ansage gewesen. Das bringt zwar im Endeffekt auch nichts, wenn du nicht gewinnst, natürlich, klar, aber allein dieses, das war mir bei Rehm, das hat mich immer genervt, dieses, ah ja, das ist so, also ich meine, er hat es ja jetzt auch nicht so verhalten gesagt, er hat das schon auch selbstbewusst alles gesagt, um was zu können und so weiter und so fort, aber immer dieses, ja, der Gegner und da, der Gegner, das hat mich genervt. Vielleicht ist auch nur so mein Eindruck, aber ich fand beim Döring, kannst du ja vielleicht was zu sagen als Expertin, Sonja, aber ich fand, das war beim Döring, hat mir viel besser gefallen. Das war knackiger.
Ja, finde ich ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil Döring haben wir jetzt zweimal bei Spielen gehört und.
Ja, aber du weißt,
was. Wenn ich jetzt überlege, ja, ich weiß, was du meinst. Gut. Kann ich auch durchaus verstehen. Ich weiß jetzt nicht bei Rehm in der Anfangszeit. Wir haben ja gerade über unsere ersten Folgen geredet. Da haben wir ihn ja auch extremst gefeiert. Und da war es ja auch nicht so, dass er als allererstes alle Gegner stark geredet hat, ne? Also.
Ich rede jetzt von der
nicht, bei ihm kam das immer aus so einer, ja, ich weiß, bei ihm, oh Gott.
Der späte Reden.
Das Schlimmste ist, dass ich erst vor, glaube ich, 2 Jahren gelernt habe, dass das englische delayed, bla bla bla, delayed mich
ja das
nicht bedeutet der Späte, sondern der Verstorbene.
Ja, ja.
Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nee, das wirkte halt immer so sehr analytisch. Also das klang halt dann so, wie es an der Mannschaft erzählt, in einer Videoanalyse, die wir ja am Anfang auch erlebt haben. Ne? Also ich weiß schon, was du meinst. Und jetzt ist aber natürlich die Ansprache an die Mannschaft ja wahrscheinlich aber trotzdem im Endeffekt eine andere als das, was er auf einer PK über die Gegner sagt. Von daher würde ich das so jetzt nicht komplett bewerten können, weil ich einfach die Ansprache an die Mannschaft nicht kenne. Also wenn es da genauso ist, bin ich komplett bei dir. Aber weiß ich halt einfach nicht.
Ja, mir geht es ja um die Außendarstellung auch. Er kann ja der Mannschaft was anderes erzählen, aber wenn er in der PK die oder in Vorberichterstattung, wie auch immer, da kann er jetzt nicht grundsätzlich was anderes erzählen, da macht er sich ja unglaubwürdig. Deshalb, also mir war das so, ja, schon zu wenig auf die eigene Mannschaft bezogen und genauso haben sie auch gespielt. Also das passt für mich dann auch zusammen, dass sie eben, die haben nicht so ihr Ding durchgezogen, sondern sie haben dann schon auch irgendwie.
Vielleicht wussten sie halt einfach nicht, was ihr Ding ist. Ne?
Ja, ja.
Ja, das ist, da machst du jetzt, das ist dann wiederum ein taktisches Fass, was man da aufmacht, ne? Also das ist uns ja allen aufgefallen. Also wenn wir gerade an die Zweitligasaison denken, wo es so lange gedauert hat, bis sie wirklich diese Umstellung ja auf diese ungeliebte Fünferkette gemacht haben. Und jetzt in der Saison haben sie versucht, flexibler zu werden und das immer mal wieder umgestellt und dadurch ja auch so, also der Saisonstart war ja defensiv richtig gut, aber dann durch so Umstellungen dann doch irgendwie die Statik verloren, ne? Das ist ja aber wieder was anderes als eine Außendarstellung. Aber den Punkt sehe ich auch.
Ja, wenn wir in der letzten Folge nochmal darüber reden, wie wir unsere Defensive gelobt haben und dann.
Ja,
ja, war ja am Anfang.
Ja. Und dann spielst
du. Da kann ich einhaken. Wir haben ja vor der Saison diese Spendentipps gemacht und mein Tipp war ja, oder mein Spendenthema war, dass ich für jedes Spiel ohne Gegentor 1 Euro spende. Und nach den ersten beiden Spielen habe ich
raus.
Und gesagt, nach den ersten beiden Spielen dachte ich mir auch so, okay, so war das nicht geplant, nachdem wir 2x 0-0 gespielt haben. Aber wir haben das dritte wenigstens 1-0 gewonnen, wo ich dachte, okay, das damit kann ich leben. Aber ja, ich glaube, seitdem ist auch, glaube ich, nur noch 1 oder 2 Euro hinzugekommen. Und ganz im Gegenteil, ja, ich müsste eigentlich was rauskriegen mit der Thematik, weil das hat ja jetzt gerappelt im Karton an Gegentoren, das ist ja Wahnsinn, ne? Seitdem.
Du müsstest was rauskriegen.
Ja, weil wir so ganz weit entfernt davon sind,
das ist, ohne Gegentor zu bleiben. Das ist die Grundidee der Saisonspende. Ist das
ja. Wie geil, du suchst dir so eine karitative Einrichtung, die dir einfach 5 Euro gibt.
Ich habe mich bei so einer GmbH beworben.
Hallo Greenpeace, ich habe dann Anliegen.
Ja, genau. Also, wenn die nächste,
Folgendes, der SVW in Wiesbaden.
Ja, wenn der nächste genau. Scheck kommt,
ich hab zu mir. Ich habe ja jetzt eigentlich, ich habe eigentlich nur einen einzigen Wunsch oder eine einzige Erwartung jetzt an Kautschinski. Und zwar, er soll Timon Goppel das Flanken beibringen.
Der soll dem erstmal gescheite Schienbeinschoner kaufen.
Ich wollte gerade sagen, das gleiche sagen, der muss halt dem ersten Mal Schienbeinschoner in die Stützen packen,
der,
die halt.
Der hat,
so, siehst du,
der trägt auch mehr Halt bei der Flanke.
Der trägt halt die alten von Moritz Kuhn auf. Die sind noch da.
Nein, der trägt die alten von dem Sohn von Moritz Kuhn auf. Der ist ja nicht alt.
Der hat auch Zwillinge.
Ja, dann nimmt er beide zusammen.
Ah, okay. Ja, nein, Scherz beiseite. Ich, also für mich persönlich wäre jetzt, also natürlich würde ich einen Aufstieg ohne Ende abfeiern. Ich kann mich auch noch gut an den letzten erinnern, das finde ich klar. Und auf jeden Fall ist zweite Liga natürlich spektakulärer als dritte Liga. Aber mir wäre es eigentlich, wäre es mir wichtiger, jetzt abgesehen von rein von den Ergebnissen, sondern einfach mal wieder, na, ich sag mal, dritte Liga ist immer relativ, aber guten Fußball. Also, dass du erkennst, was haben die da vor? Du siehst, was ist die Spielidee, und es wird halt nicht einfach nur irgendwie hinten dreimal hin und her gespielt, um den Gegner nach vorne zu locken, und dann doch der Ball irgendwie 80 Meter nach vorne gebolzt. Und das haben wir halt in letzter Zeit einfach echt viel zu viel gesehen. Und wenn man da mal wieder irgendwie erkennt, wie man einen Gegner bespielt, Kautschinski will ja auch mehr aus Ballbesitz machen, längere Ballbesitzphasen haben. Also wenn man da was sieht, da wäre ich schon ziemlich glücklich. Wenn man dann am Ende nur Fünfter wird, naja, das Fünfte wäre ätzend, weil die DFB-Pokal-Chance ist ja dann vertan. Das würde mich dann schon ein bisschen annerven. Aber auf jeden Fall, also ich sag mal, abgesehen von der reinen Platzierung, wäre mir das eigentlich fast noch wichtiger. Und wenn du siehst, da ist eine Entwicklung und am Ende steigst du halt vielleicht nicht auf, na gut, aber du weißt, dann kannst du nächstes Jahr die Mannschaft dann nochmal verstärken, und dann bist du auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Könnte ich gut mitleben. Aber auch die Saison ist ja jetzt noch lang, also da ist ja noch viel drin. Also deswegen, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, finde ich den Zeitpunkt jetzt nicht so schlecht, weil er hat jetzt noch richtig viel Zeit, jetzt schon bis zur Winterpause was zu machen, und dann die komplette Rückrunde.
Ich glaube auch, dass das gut wird. Ich glaube auch nicht, dass Sonja und meine Befürchtung eintritt, dass wir nächsten Sommer das diskutieren müssen. Ich glaube auch, dass er das gut machen wird und dass da auch eine Entwicklung stattfinden wird. Wir haben ja auch im Vorfeld viele Kandidaten diskutiert, wo wir uns da mehr Sorgen drüber gemacht haben. Ich weiß nicht, wie schon Thomas Ogol war ja da, wo wir alle dachten, Gottes Willen. Ne? Oder auch, ich sag mal so, und Jens Keller hatten wir ja mal so als Gespräch gehabt, der auch länger mal nicht mehr dabei war, wo man auch dachte, okay, passt nicht ganz. Deswegen Kautschinski war ja immer schon ein Name, der von Anfang an halt genannt wurde. Ja, Micha, es war immer dein Premium-Tipp, du hast recht gehabt. Ne? deswegen, mein Tipp war ja lange, lange Zeit Uwe Neuhaus. Ich behaupte auch, dass Uwe Neuhaus einer der wenigen Kandidaten auf der Shortlist von Nico Schäfer war, mit dem sie ein Erstgespräch hatten. Da bin ich mir eigentlich sicher, dass er zumindest da mal kontaktiert wurde. Wahrscheinlich wird es dann unter anderem auch dann an den preislichen Vorstellungen eventuell gescheitert sein. Aber ich glaube, hätten wir Uwe Neuhaus geholt, hätte ich gesagt, ihr stellt den Deck kalt, nächstes Jahr steigen wir in die Bundesliga auf. Oder übernächstes Jahr. so gefühlt. Also das wäre auch richtig gut gewesen. Aber nach Neuhaus war auch gerade Kautschinski mein erster Einfall, eben auch erfahrener Mann, ist gerade frei und spielt guten Fußball. Und da sind wir, glaube ich, alle happy, dass er es jetzt geworden ist. Ja, aber gut, seine Mannschaft spielt eigentlich ganz gut Fußball. Ah, okay. Ja, was ist, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht kann er es auch. aber da sind wir alle ganz happy, dass er es geworden ist. Und zumindest jetzt beruhigt mit der Wahl, und sind eigentlich jetzt alle, mit denen ich gesprochen habe, positiv gestimmt, die dann dem SVW halten. Ne? Von daher blicke ich da auch positiv drauf. Und klar, Hessen-Pokal, das ist jetzt klar, ob es jetzt auf seine Kappe geht, weiß ich nicht. Ist ja, stand halt in der Verantwortung. Von daher, ich sag mal so, DFB-Pokal wird der Verein wahrscheinlich auch sagen, wäre ganz schön, wenn er den klar macht mit mindestens Platz 4. Dass da auf jeden Fall die Einnahmen reinkommen. Aber ja, ich bin auch der Meinung, das wird richtig gut werden, und jetzt ist ja dann in 3 Tagen Showtime.
Genau.
Vielleicht.
Ja, vielleicht gerade ein Wort zum Hessen-Pokal. Ich war ja da letzte Woche. Das war, also Ja, klar. Am Ende scheidest du aus gegen eine Mannschaft aus der Hessenliga. Das gab es jetzt, keine Ahnung, wie lange nicht. Auf jeden Fall nie seit
unter Rehm gab es es nicht.
Nee, unter Rehm sowieso nicht, aber auch vorher lange nicht. Also seit der Profi-Ära hier in Wien bzw. Wiesbaden ist man noch nie gegen eine Mannschaft ausgeschieden, die die zwei Klassen runterspielt. Also wenn, dann war es halt gegen eine Regionalligisten dann. Hm. Aber wenn man das Spiel halt sieht, das ist halt so ein typisches Ding. Du hast halt 100 Chancen und der Ball geht nicht rein. Teils aus Pech, vielleicht auch manchmal ein bisschen Unvermögen, weil dann halt die Abschlüsse, aber es waren halt wirklich viele Schüsse, die waren knapp. Manchmal hat der Torwart wirklich noch richtig gut einen rausgefischt oder hat er halt noch einen Fuß dazwischen gekriegt, weil sie halt dann natürlich doch ziemlich massiv da halt in der Abwehr stand. Und dann machst du halt mal diesen einen Fehler, der halt dazu dem Gegentor führt. Ich denke mal, wir hatten es in unserem Gruppenchat, Micha, das ist so eins von diesen Spielen, wenn du das zehnmal spielst, ist das neunmal ein problemloser Sieg. Und das war halt einmal dieses eine Mal. Ja, also es ist natürlich ärgerlich, das war frustrierend, dass du da halt nicht den ganzen Wettbewerb mit keinem einzigen Treffer schon wieder beendest. Ja.
Das wollte ich gerade sagen. Also es ist mir eh auch relativ, also du kannst einen unglücklichen Spielverlauf haben von mir aus und du kannst auch am Torwart, an der Grätsche, an sonst was scheitern, vielleicht auch am triffst den Ball ein bisschen schnell, aber du musst mindestens ein Tor schießen.
Ja, also das, ich will das auch nicht schönreden, um Gottes Willen. Also es war noch, da war schon nach 10 Sekunden war die erste Chance, den hatte ich schon drin gesehen, ja, und da waren ein paar so Dinge, die wirklich richtig knapp halt am Tor vorbeigingen. Ja.
War das so ein Ballverlust im Spielaufbau von Jakobsen oder was, der dann zum Gegentor geführt hat?
Ich hatte es tatsächlich in dem Moment nicht gesehen, von wem der Ball kam.
Da, ja.
Wir hatten uns alle dann angeschaut und sowas, wie ging das jetzt? Wir hatten dann auch überlegt, weil der Ball kam so ein bisschen so von der rechten Seite, wurde er irgendwie so quer nach links gespielt. Da hat man dann überlegt, kam der vielleicht von Mockenhaupt, weil das ja aus seiner Position ungefähr war. Aber dann später habe ich dann gelesen, dass es Jakobsen war. Das kann auch sein. Also
wie war dann das? Also er hat den Ballverlust und dann Gegenstoß und...
Genau, also er wollte den links rüber spielen, irgendwo so Richtung, wer war denn da? Wahrscheinlich zum linken Außenverteidiger, da zu Riepl oder sowas, so in die Richtung. Und irgendwie, wahrscheinlich ist er noch geholpert, weil der Platz war tatsächlich ziemlich holprig, aber es war halt einfach, der Gegenspieler hat den halt abgefangen, den Ball, und hatte viel Platz dann in dem Moment, das war schon in Wehens Hälfte. Dann ging er durch und Stritzel stand ziemlich weit draußen, also der stand irgendwie am 16er oder sonst irgendwie und der war dann gerade so ein bisschen am Zurückweichen, dann hat er dann aber halt auch schon geschossen aus, weiß nicht, 25 Meter locker oder sowas und dann der hat halt perfekt gepasst über einen schönen Heber, über den Torwart drüber. War auch ein wunderbares Tor, also das hat er gut gemacht. Das war der Torjäger da von den Friedbergern, der in der Liga jetzt auch die meisten Tore bei denen geschossen hat.
Ja, wo sie gegen den Abschied kämpfen.
Ja, aber von den, weiß nicht, 23 Toren, die sie gemacht haben oder sowas, hat der, glaube ich, 9 oder 10 geschossen. Also das ist, wenn man auf einen aufpusten muss, dann halt eben auf den. Und in dem Moment hat er es gut gemacht, kann man nichts gegen sagen.
Köfte im Mund stecken geblieben, oder?
Die hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gegessen, ja.
Ja. Nee, das ist ja immer ganz größer, so das mag ich ja, wenn es dann so... was Nettes zu essen gibt.
Ja, genau. Also das war sowieso ganz cool.
Also bei allen türkischen Vereinen, bei denen ich auch Schiedsrichter war, gibt es immer gutes Essen. Immer. Das
ja, und also auch.
Das muss man echt sagen.
Hatten auch kein Problem damit, dir ein Flaschenbier zu geben.
Da bin ich als Schiedsrichter aber vorsichtig. Nicht alles essen, was da
gibt. Ja, nee, alles gut. Ich habe ja auch die türkischen Wurzeln. Ich kann das schon einschätzen, was sie mir dann hervorreichen. Ne?
Also schon gar nicht nach dem Spiel, ne?
Ja, in der Regel hatten sie gewonnen.
Nee, aber
wir haben zwei Boxen vorbereitet für die Schiedsrichter. Entweder oder.
Das steht hier schon lange extra für euch vorbereitet.
Nee, aber auch, das ist halt auch lustig, ne? Ansonsten irgendwie Glasflaschen oder sowas ist ja sonst irgendwie im Stadion irgendwie völlig undenkbar. Die geben ja nicht mal Plastikflaschen irgendwie mit Getränken irgendwie. Das muss ja immer in so einen blöden Becher umgefüllt werden. Ja, und da hast du dann halt irgendwie halt dir dein Fläschchen Bier geholt. Ja, und statt da überhaupt kein Problem, ne? Ja, nee, war insgesamt eigentlich, an sich war es eigentlich ein Hessen-Pokalspiel, wie man sich das so wünscht. Ne?
Das heißt, du musst dann zum nächsten Spiel von Toguchi nochmal fahren, dann? Nee. Ist ja wieder in Friedberg dann wahrscheinlich.
Ja, das ist noch gar nicht klar. Also da weiß nicht, der Stadionsprecher meinte dann, dass der Gewinner gegen Zeilsheim spielt, weil das wäre ja der nächste Gegner von Wien letztes Jahr gewesen, bevor dann ja unterbrochen wurde und dann die Amateurvereine ja dann nicht mehr mitgemacht haben. Hätten wir ja eigentlich gegen Zeilsheim, das war ja schon gelost. Mhm. Aber es war mir neu, dass quasi diese Auslosung bestehen bleibt irgendwie. Mhm. Also dass wir dann wieder Zeilsheim jetzt bekommen hätten, weil die steigen ja jetzt in der nächsten Runde jetzt ein. Weiß ich nicht. Und wo es dann stattfindet, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht gucke ich mal, Biebrich ist zum Beispiel auch noch dabei und hier irgendwo aus dem Rheingau war da auch noch jemand, wer war es
da? Ja, das TSG Wörsdorf ist ganz, ganz knapp mit 10-11 im Elfmeterschießen gegen den ersten FC TSG Königstein ausgeschieden.
Ja, die meinte ich aber nicht. Irgendjemand
Rheingau, ist,
wie heißt denn das? Ach, nee, Hallgarten.
In der Gruppenliga sang und klang abgestiegen, aber die Fair-Play-Wertung mit irgendwie, ich glaube, nur 5 gelben Karten in der Saison gefühlt.
Ja, aber jetzt vielleicht gucke ich dann in der nächsten Runde mal irgendwie hier Biebrich oder sowas. Das ist auch eigentlich, aber kann man doch auch mal machen. Mal gucken, wann das ist. Das werdet ihr im Stehblock dann erfahren, wenn da die nächste Runde ausgelost ist. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle vielleicht mal einen Haken jetzt so an das.
Darf ich kurz noch einen Take loswerden?
Ja, bitteschön.
Ich weiß nicht, wie hot der ist, aber ich werfe den einfach mal hier rein. Ich kann mir vorstellen, dass, wir haben ihn eben kurz schon angesprochen, Mike Kranich irgendwann weg ist. Und zwar an der Stelle, an der Rüdiger Rehm einen neuen Job findet. Das wollte ich nur mal einwerfen.
Ja,
das wäre interessant.
Ich hatte mir auch schon überlegt, vielleicht ist das halt auch einfach, ich sag mal, wir reden hier von dritter Liga, ne? Das sind jetzt keine Erstligagehälter. So, und wenn sie jetzt tatsächlich nur Rehm freigestellt haben, und vielleicht dann gedacht haben, na gut, wenn Kranich dann freiwillig dann von selbst auch geht, okay, kann er machen, aber wir stellen den jetzt nicht frei bei vollem Gehalt. Und er sagt wahrscheinlich, oder möglicherweise sagt er auch, nö, kann ich mir nicht leisten, jetzt hier arbeitslos zu sein, irgendwie, da bleibe ich lieber hier. Vielleicht ist das auch eine ganz profane Geschichte jetzt einfach. Und ja, möglicherweise, wenn jetzt irgendwie Rehm irgendwo demnächst woanders aufschlägt oder spätestens vielleicht im Sommer, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er dann wieder einen Co-Trainer braucht, ja.
Ich habe ja schon prognostiziert.
Wo geht denn Rehm hin? Wollen wir ein Tippspiel machen?
Ein Tippspiel,
wo geht Rehm hin? Ich habe es ja schon prognostiziert in der Gruppe bei euch, dass ich gebe dem Ding noch zwei.
In der Gruppe bei euch?
Ja, entweder auf WhatsApp oder Signal, weiß ich nicht, eins von beiden. Auf jeden Fall habe ich schon geschrieben, ich glaube, da habt ihr darauf geantwortet, dass ich prognostiziere, in 2-3 Wochen ist der Trainerstuhl in Dresden frei und dann werden sie Rüdiger Rehm holen.
Wo jetzt? Ich habe es nicht gehört.
Ja, wir hatten jetzt gerade hier wieder Unterbrechung. Also ihr lieber Hörer, ihr hört es
gut. Ich tippe, dass du Dresden gesagt hast.
Genau, ja, in 2-3 Wochen ist der Trainerstuhl in Dresden frei. Und da, glaube ich, werden sie Rüdiger holen.
Devin, du bist so abgehackt, wenn du hier ankommst. Ey, sag doch einfach den Namen jetzt und hör auf zu labern.
Dresden!
Danke.
Dresden. Okay.
Habe ich das Quiz schon gewonnen jetzt? Guck mal hier.
Nee, ja. Das ist eine Tipprunde, das ist kein
Quiz. Nein, Dresden geht irgendwie nicht.
Okay. Sonja, dein Tipp, wo sehen wir Rehm als nächstes auf dem Trainerstuhl?
Fand ich jetzt gar nicht so eine verkehrte Idee. Wenn wir der Logik unseres Podcasts folgen, wird er irgendwann mit Unterhaching an uns allen vorbei in die zweite Liga aufsteigen.
Also Unterhaching ist auf jeden Fall ein Kandidat, der möglicherweise im Winter einen neuen Trainer sich sucht, aber ich glaube nicht, dass Rehm es nötig hat, in die Regionalliga zu gehen.
Im Moment zu weit unten.
Ja. Ja.
Da könnte er auch in Hessen bleiben.
Hm. Ja,
Sandro Wagner funktioniert nicht in Unterhaching, oder wie?
Er hat ein bisschen Schwierigkeiten. Das
hab ich gar nicht gedacht.
Er hat jetzt zum ersten Mal, habe ich gerade irgendwie gestern oder heute irgendwie eine kurze Meldung gelesen, dass er zum ersten Mal jetzt auch ein bisschen über sein Team gemotzt hat.
Hab ich gar nicht gedacht.
Och,
Das war jetzt auch nur ein Witz mit Unterhaching. Das ist jetzt nur aufgebaut aus dem, was wir hier niemals erste Liga so.
Wagner wird in 8 Jahren der Nachfolger von Nagelsmann bei Bayern.
Also. Aber ich habe mich gerade gefragt, in welche Liga geht Rehm? Ich meine, er hat jetzt noch 1,5 Jahre Vertrag. Der wird jetzt erstmal, glaube ich, dieses Jahr nichts mehr machen. Vielleicht so frühestens zur neuen Saison dann, würde ich jetzt mal sagen. Oder vielleicht im Frühling.
Ich glaube, er wird dahin gehen, wo frei ist und wo sie ihn anfragen. Und wenn halt in 2-3 Wochen der Trainerstuhl in Dresden frei ist und die anfragen und das zweite Liga ist, hat er vielleicht schon Bock drauf, das dann zu machen.
Der geht dieses Jahr nirgendwo mehr hin.
Ja, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Dass
also bis Dezember meine ich.
Nee, also dieses Kalenderjahr, ja. Ich würde auch tippen, so irgendwo so auf
frühestens Frühling.
Rückrunde, ja.
Frühling.
Was macht ja, gut, eigentlich Thorsten, ich meine, Thorsten Frühling?
Der hat ja auch keine Eide, ne? Thorsten Frühling ist bei Schalke im Nachwuchs.
Ja gut, der geht ja, der Rehm geht ja immer nur dahin, wo es wenig Fans gibt. Vielleicht übernimmt er dann ja Havelse. Aber das wird im okay. Frühling wahrscheinlich schon eine Harakiri-Aktion
Soll werden. Soll ich das einloggen?
Nee.
Ja, aber generell, glaube ich, schwer vermittelbar ist er nicht. Also.
Ja, also der wird okay. einen Top-Trainer-Platz finden. Ja, Gunnar, was sagst du denn?
Okay, dann sage ich was. Mein Tipp ist, in der Rückrunde, sagen wir mal so rund um den, so zwischen dem 20., nee, oder später, sagen wir mal so rund um den 24. Spieltag, geht er nach Kaiserslautern.
Uhuhu.
Ja, ich notiere mir das ja auch gerade mal. Das werden wir dann später überprüfen, was aus unseren Tipps geworden ist.
Haben wir jetzt Dresden, Unterhaching, Havelse und Kaiserslautern.
Waren das ernste Tipps jetzt? Soll ich Unterhaching hinschreiben, Sonja?
Schreib hin, was du willst.
Nein, ich will einen Tipp von dir.
Nein, schreib hin.
Okay, Unterhaching.
Das ist ja kurios genug, diese Saison.
An die Hörer da draußen, jetzt, wenn ihr den Podcast hört.
Ja, also eure
schreibt doch gerne mal, schreibt doch gerne in die Kommentare eure Tipps. Wo geht Rüdiger Rehm?
Genau so machen wir das. Ihr sollt mitmachen. Schreibt die Kommentare unter die Episode ins Blog, also halt hier auf stehblog.de oder auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Völlig egal. Lasst es uns wissen. Was glaubt ihr, wo kommt Rüdiger Rehm als nächstes unter? Micha, was sagst du?
Ach, ich bin gerade am gucken.
Du hast doch schon Havelse gesagt. Du hast doch schon Havelse gesagt.
Ja, Havelse war jetzt mein Witz. Also wenn der Rüdiger Rehm Havelse im März übernimmt, dann ist es auch egal. dann kann er mit denen Neustadt in der Regionalliga Nord starten.
Ferl vielleicht. Duisburg. Was willst du?
In Duisburg war ich gerade am gucken, aber die haben erst den Trainer gewechselt gehabt im Oktober.
Das macht ja nichts.
Ja.
Das hat nichts zu sagen.
Ja, dann sag ich
Duisburg. Okay.
Oder Fortuna Köln. Oder Fortuna Köln.
Was denn jetzt?
Ist doch egal. Ich werde mit beiden Vereinen jetzt.
Nein.
Leib ich mir die Lorbeeren.
Ein Tipp.
Nein.
Du hast nur einen.
Ja, und? Habe ich schon gesagt.
Dann steht jetzt Duisburg da.
Na, so.
Da.
Oh, Duisburg wäre toll. Duisburg ist ein cooler Verein.
Siehst du? Im Gegensatz zu Fortuna Köln.
Ja, und da ist ja auch schon ein anderer Ex-Trainer mal aufgestiegen mit denen.
Ja.
Also der andere Wiener Ex-Trainer.
Also da war ja schon Gino.
Ja, eben.
Und da war ja auch schon Bruno.
Bruno und natürlich auch Costa.
So, alle mit O.
Oh.
Nennen wir die jetzt alle nur noch beim Vornamen?
Ja, eigentlich sollten wir Spitznamen nehmen. Ne?
Wir so machen wie, ein T-Shirt. Gino, Bruno, Costa.
So wie, wie bei
George, Gina und Lucy machen wir Gino, Bruno, Costa.
Fab Four, kannst du so ein T-Shirt machen?
Die fabelhaften.
Das kommt ein andermal. Das kommt ein andermal. Hebt ihr das noch auf?
Okay. Bruno Costa Thorsten.
So, jetzt haben wir schon quasi jetzt hier ein Tippspiel gehabt. Dann kommen wir jetzt, oder bevor wir jetzt zum Quiz von Devin kommen, Sonja, hast du was für die Rubrik Buntes? Jetzt, wo wir dich mal wieder da haben.
Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
Schade. Nee. Ich dachte, vielleicht hättest du irgendwie aus Nostalgiegründen irgendwas Buntes mitgebracht.
Ich habe was gesagt, du willst Meinungen zum Trainerwechsel, die hast du bekommen. Also soll ich auch noch was Buntes mitbringen.
Ich habe was Buntes und zwar habe ich mir mal die Fairplay-Tabelle angeguckt.
Die Fairplay-Tabelle?
Der dritten Liga.
Wir haben, glaube ich, mit die wenigsten gelben, aber dafür die meisten roten Karten.
Korrekt.
Irgendwie so, ja.
Mhm. Ja, das habe ich neulich schon mal im Blog festgestellt. Ja.
Ja, also wir haben mit 30 gelben Karten, das ist so. Es gibt nur zwei Mannschaften, die weniger haben.
Mhm. Zählen da Trainergelbe Karten mit rein in die Statistik?
Nein. Glaube ich nicht.
Dann ist keine.
Aber Ahnung. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich wenig gelbe Karten bekommen. Ich glaube, eine hat er höchstens bekommen.
Ja, eine war auf jeden Fall dabei. Ja. Mhm.
Ja. Aber
ich glaube,
halt,
glaub, es waren mehr. Es waren zwei oder drei mindestens.
Wir haben aber auf jeden Fall.
Diese Statistiken sind kaum zu finden. Ja, sorry.
Wir haben auf jeden Fall vier rote Karten bekommen. Mhm. Also glattrote.
Ja.
Ich meine, die nächsten, es gibt überhaupt nur, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannschaften, die überhaupt einen Platz weiß-glatt-rot bekommen haben. Und es gibt aber auch nur drei Mannschaften, die zwei Platzverweise bekommen haben. Und wir haben vier.
Ja.
Wir haben keine gelb-rote, aber halt vier glattrote.
Ja.
Nur zwei in einem Spiel.
Wir sind dann auf dem vorletzten Platz
wieder fertig. Gut, ich sag mal, Duisburg ist immer noch hinter uns, weil sie halt einfach 53 gelbe haben.
Das ist schon eine stolze Zahl, ja.
Was, also zumindest an dieser Fairplay-Tabelle.
Was haben wir jetzt, 15 Spiele oder was?
Ja, das ist einfach nur, also Viktoria Köln hat drei gelb-rote und aber da sind wir halt echt mit vier glatt-roten. Das ist, weiß ich nicht, ob das auch was ausdrückt. Ne? Das ist ja auch, also entweder stehst du halt unter Druck oder, aber so eine glatt-rote, die holst du dir halt einfach, entweder wenn du gefrustet bist oder wenn es halt die Spielsituation hergibt. Aber so oft hast du das normalerweise nicht. Ich habe jetzt dummerweise nicht geguckt, wie es die letzten Jahre aussah. Aber kann ich hier relativ schnell machen, merke ich gerade.
Glattrot hatten wir eigentlich nicht so oft. Ich meine, gibt's schon immer mal so ein oder zwei, aber so in der ganzen Saison.
Also letztes Jahr hatten wir drei glattrote und zwei gelbrote. aber die lange.
Zweite Liga-Saison habe ich mehrere glattrote im Kopf gerade.
Ja, ja, also zweite Liga.
Ja, da war ja auf jeden Fall das Röcker-Ding, wo er rot noch auf der Trage bekommen hat.
Das,
legendär.
Eigner hat noch mal eine bekommen.
Stimmt.
Und Chiré hatte eine, weil er in Stuttgart?
Ja, da war auch
bei dem Auswärtsspiel in Stuttgart. Der wurde eingewechselt und hat dann irgendwie, es war eher unglücklich, weil er da einem ziemlich aufs Sprunggelenk getreten ist. Irgendwie, ja,
komm, Micha, du hast die Zahl doch schon vor dir.
Nee, ich habe jetzt hier tatsächlich die dritte Liga, da müsste ich wechseln.
Ja.
Ist auch egal. Aber wir haben, weil es jetzt schon auch, die Saison ist ja jetzt noch nicht mal halb rum. Und
ja.
Hast schon da ordentlich hingegangen. Das ist halt, ja.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum verglücklichen Teil des Abends. jetzt wird es natürlich schwierig, ob wir jetzt hier mit unserer du möchtest noch ob wir jetzt den Devin auch gut verstehen, weil wir hier so ein bisschen Verbindungsprobleme haben, aber wir probieren das mal. Also, bitteschön.
Ja, ich gebe mir Mühe. Deswegen, ich sehe es ja ein bisschen auch an meiner Ausschlagrate, wie gut ihr mich hören könnt. Ich habe ein kleines Quiz verbreitet. Die letzten Male habt ihr damit geglänzt und ich durfte mitraten. Deswegen wollte ich auch mal meiner Funktion als Part des Ganzen nachkommen und auch mal ein paar Fragen verbreiten. Sonja darf natürlich gerne mitraten oder ist erwünscht, gerne mitzuraten. Ne?
Ich hasse Quizze so sehr, aber meine Antwort ist immer Makile. Kann ich dir schon sagen.
Schauen wir mal.
Quizze so sehr.
Okay, ganz kurz noch, ich habe es gefunden. In der zweiten Liga haben wir die in der Fairplay-Tabelle auf Platz 17 abgeschlossen mit drei gelb-roten und drei roten.
Ja, genau.
Auf Platz 17.
77 gelb.
Genauso wie in der Punktetabelle.
Geschlagen nur von Dynamo Dresden.
So.
So.
Okay, Entschuldigung, ja. Devin.
Alles gut, genau. Es ist Quiz einfach thematisch passend heute rund um das Thema Trainer. Mhm. Trainer und Trainer-Aktualität. Ja, sind insgesamt 7 Fragen. Und ich beginne einfach mal mit Frage 1. Stellt euch den Trommelwirbel imaginär vor. Frage 1.
Also, geht's jetzt um Schnelligkeit oder um was geht's jetzt?
Ich sag mal so, die Fragen, die ich euch stelle, dass, wenn ihr da aus der Pistole geschossen die Antwort wisst, dann Hut ab. Aber
ja, gut, ich sag nichts.
Nee, aber natürlich, wer die Antwort direkt weiß, dann darf er direkt gerne sagen. Und zwar, geht ums Thema Trainer. Frage 1. Frage 1. Wie wir alle wissen, ist ja Rüdiger Rehm unser Trainer mit der vereinsinternen längsten Amtszeit jemals, die es im Verein gab, intern. Mit einer Amtszeit von, ich habe es rausgeschrieben, 1715 Tagen. Ja? Dann die Frage dahin, wer ist denn auf Platz 2?
Was, 715 Tage?
1715 Tage.
Mhm.
Genau, und wer ist auf Platz 2? Generell alle Fragen basieren Quelle transfermarkt.de, heute 19.30 Uhr. Nachlesen möchte.
Vasic. Den hat er überflügelt. Wann war das? Im Februar oder sowas, als so sein Vierjähriges hatte. Da hat er Vasic eingeholt, meine ich.
Also du meinst jetzt, welche Trainer länger
genau, die zweitlängste?
Ununterbrochen oder insgesamt?
Ja. Auch insgesamt, wenn man das addiert, wäre das ohne irrelevant gewesen. Also ja, nimm die am Stück Amtszeit.
Also Vasic ist es nicht, oder?
Ich habe noch nichts gesagt. Ich wollte erstmal eure alternativen Antworten
hören. War jetzt auch mein erster Gedanke. weil der lange da war. Ansonsten müsste man sehr viel weiter zurückgehen und.
Und dann bist du irgendwo in den 80ern so bei Horst Hüls oder irgend sowas. Aber ja, da, ich glaube, nee. Das ist im TM, im Transfermarkt ist das, glaube ich, gar nicht drin.
Tatsächlich, ich löse auf, ist Horst Hüls auf Platz 3 der längsten Trainerzeiten mit 1095 Tagen.
Okay.
Und Platz 2, deswegen Gunnar vollkommen richtig, ist Jura Drazic mit 1439 Tagen. War eben von November 2002 bis Oktober 2006 im Amt. Und hat nur jetzt eben geschlagen von Rüdiger Rehm. Ja. Aber ja.
Dann hat er nochmal 2 Spiele in der 2. Liga gemacht.
Genau.
Ja. Genau.
Aber
okay.
Ja, genau. Punkt für Gunnar. Genau. So, jetzt haben wir die längsten Amtszeiten. Dann genau im Gegenteil gefragt, welcher Trainer hatte denn die kürzeste Amtszeit? Und damit sind alle Trainer ausgeklammert, die jetzt Interimstrainer waren. Wie jetzt Dürring und Kranich, sondern wirklich fest verpflichtete Cheftrainer mit langen Verträgen, die aber dann halt dann früher gegangen sind, etc. Wer hatte da die kürzeste Amtszeit? Die können auch in der Saison eingestiegen sein, aber mit der Prämisse, dass sie länger bleiben sollten, dann doch die kürzeste Amtszeit, aber dennoch hatten.
Dann sag ich Wolfgang Frank.
Das ist gut. Trainer Frank. Sonja,
sag auch mal was.
Blasphemie, Wolfgang Frank hier so out zu callen, ey, guter Mann.
Ja, stimme ich dir im Prinzip zu. Und ich bin auch sehr gespannt auf das Buch von der Mara Pfeiffer. Pfeiffer, ne? Ist das richtig?
Ja,
genau.
Die Wortpiratin.
Ja, ja.
Schreibt eine Biografie und die kommt,
Doch jetzt.
Frühjahr.
Ach, im Frühjahr erst, genau. Aber das Kapitel zum SVW wird leider kein Ruhmeskapitel, wenn es dann überhaupt eins gibt.
Also ich meine, Wolfgang Frank, der hat uns doch den Sieg in DFB-Pokal in Karlsruhe im Januar oder so. Da genau. War ich nämlich gewesen, da war es arschkalt. Ich glaube, es war sein einziger Sieg.
Nee, er hat noch eins in der Liga.
Oder, okay.
Das direkt das erste.
Zwischen zwei Ligen nur 5 Tage.
Ui.
Und Frank ist einer von den beiden, 100%.
Aber warte mal. Hast du die zweite Amtszeit jetzt von
Sandro Schwarz, war das zählt als Interim oder? Nee, wie hieß denn der andere? Wie hieß denn der?
Aber warte mal, was ist mit der zweiten Amtszeit von Vasic? Der war doch dann irgendwie, das waren doch nur ein paar Wochen.
Ich weiß, was du meinst, ich habe es intern recherchiert, der hat ja dann direkt mit Toxic abgewechselt. Ich meine aber auch, das wäre aus gesundheitlichen Gründen gewesen, dass er auch.
Ja, da lief intern einiges. Ich glaube, das kannst du so im Buch nachlesen.
Aber ja, da hast du recht, Gunnar, der wäre dann am allerkürzesten. Ja, nicht am allerkürzesten, aber der wäre noch kürzer gewesen. Aber den habe ich deswegen ausgeklammert. Deswegen.
Wie hieß denn der? Als Sandro Schwarz hat doch irgendwann die erste Zweitliga so.
Ja,
und davor war da noch.
Ich freue mich wie Sau, wie hieß er denn?
Davor war doch noch ein Schwickert? Nee.
Nee, das war
nicht. Ich hab das T-Shirt. Moser, Hans-Werner Moser.
Ja, den meine ich.
Ich freue mich wie Sau, aber ich glaube, der war länger, oder?
Nach dem Drittliga-Abstieg wurde er ja dann Cheftrainer.
Ach, da schon.
Genau, direkt nach dem Abstieg, nach Schwarz. Also er war Co-Trainer
war
vorher.
Vor Schwarz dann?
Ja, Wolfgang Frank.
Vor Frank?
Ja, ja.
Vor Schwarzer Frank.
Ja, also ich sag Wolfgang Frank.
So, Sonja, Micha?
Ja, dann sage ich jetzt halt, keine Ahnung, Sven Demand, weil mir nichts Besseres einfällt. Aber ist er nicht.
Weil der hat es immer ein bisschen die Rückrunde geschafft.
Nee, Demand war länger als.
Ja, ich glaube,
auch eher bei Frank.
Ja, aber ich wollte was anderes sagen.
Nee, also erstmal, um es auch chronologisch aufzulösen, da hatte Gunnar erstmal recht. Es war erst Wolfgang Frank, der am 19.12.2008 übernommen hatte, dann im Januar den Pokal in Karlsruhe gewonnen hatte und dann eben direkt von Sandro Schwarz gefolgt. Also da gab es nichts dazwischen. Es war Frank und dann Schwarz und dann eben dann zur neuen Saison übernahm Hans-Werner Moser. Der war aber deutlich länger im Amt. Aber ja, zwischen, also es war noch wirklich Wolfgang Frank und Sandro Schwarz, zwischen denen sich entschieden hatte. Weil auch Schwarz eigentlich jetzt nicht, also ihm wurde nicht gesagt, nur bis Saisonende. Er blieb aber nur bis Saisonende. Und auf Platz 2, dann eben Sandro Schwarz mit 99 Tagen. Und auf Platz 1, auch da Gunnar richtig, ist Wolfgang Frank mit 94 Tagen.
Wobei er war ja auch, den haben sie offiziell ja dann auch als Teamchef dann ja eingestellt, weil der ja natürlich auch keine Lizenz hatte. Der kam ja direkt aus, der war ja noch Spieler.
Ja, klar.
Von daher.
Ja, ich hätte jetzt auf Moser auch nicht getippt, wenn ich nachdem ihr gesagt habt, der wäre danach. Ich dachte irgendwie, der war auch, oder war der
nicht?
Der
war vorher war der Co-Trainer. Der war dann auch der offizielle Trainer, während während Schwarz
da hab ich doch
Teamchef war.
99.
Aber dann ist er noch viel länger.
Ja, aber das war das,
was ich meinte. Moser war 222 Tage im Amt. Als Cheftrainer nach dem Drittliga-Abstieg. Genau. Aber auf fragebezogen richtige Antwort war da Wolfgang
Frank. Ja, ich liege jetzt schon fast uneinhalber.
Ja, das ist auch klar.
Okay, dann gib Gas.
Okay. Und
auch jetzt, wie gesagt, Frage bezieht sich auf alle Cheftrainer, keine Interimstrainer. Welcher Trainer hatte den besten Punkteschnitt?
Also wenn man jetzt nur die zwei Spiele, wenn man nur die zwei Spiele nimmt zu Beginn der Saison 2007, dann Vasic, der hatte einen Sieg und einen Unentschieden, bevor er dann entfernt wurde und
ich sag Rehm. Hat.
Und danach auf jeden Fall Rehm.
Also wie gesagt,
ja, das hat Gunnar ja
die Amtszeit Vasic
wöchentlich begleitet, dass das Rehm war.
Ja klar.
Die Amtszeit Vasic kam ja ich aus, habe ich ja schon gesagt. Ne?
Dann Rehm.
Ja.
Und das über so lange Zeit.
Was sagt Gunnar? Was sagt Sonja?
Ja, wie gesagt, Gunnar hat das jede Woche begleitet, wie der Schnitt war. Das ist auf jeden Fall.
Ich pflege ja immer noch die Tabelle, die ist ja im Stehblock verlinkt.
Dreimal Rehm.
Ja.
Dreimal Rehm.
Wir sind uns alle einig.
Und du sagst jetzt.
Dann sage ich dreimal falsch.
So.
Rüdiger Rehm hat einen Schnitt von 1,62 Punkten. Das ist sehr gut und auch auf Platz 2. Aber es gibt einen Trainer, darf man auch, den Trainer kennen auch alle, der war 257 Tage im Amt oder diese Zeit zumindest. Eigentlich danach noch länger, nur der Vertrag wurde verhandelt, aber nur auf diese Zeit bezogen hatte er 2,22 laut Transfermarkt als Punkteschnitt.
Makil.
Das war ein gewisser Christian Hock.
Ah.
In der Saison 2006, 2007.
Ja, warte mal, was?
Eine Amtszeit von Hock.
Ja. Die wird dann auf Transfermarkt halt als Einzelner aufgeschlüsselt. Der war zwar nach weiterhin im Amt, aber als eine andere
Amtszeit. Das war die Aufstiegssaison.
Genau, aus der Regionalliga damals.
Ach so.
Gunnar. Ich war der Einzige, der den Gesichtsausdruck gesehen hat. Das war
ja, okay, das hatte ich dann falsch verstanden. Also das, ja, okay.
Ja, also das die Frage hat dem Gunnar nicht gefallen.
Nee. Ja. Aber es macht ja nichts, wenn er keinen Punkt bekommt.
Ja,
genau. Ja. Daher.
Gut,
genau. Weiter. Und so, jetzt, also wie gesagt, auf die Frage gibt es zwei Punkte jetzt, weil die ist echt schwer. Ne?
Ja, so, jetzt komme ich.
Wer hatte denn den schlechtesten Punkteschnitt?
Ah.
Außerhalb der Interimstrainer.
Genau.
Außer Interimstrainer, ja, Wolfgang Frank.
Ja, gut. Aber war es wahrscheinlich nicht, sonst hätte er es doch nicht so die Frage. Ja, wahrscheinlich.
Das war schon. Also wenn du jetzt nur auf die Ligaspiele guckst, ein Sieg und 7 Niederlagen, das weiß ich ziemlich genau.
Ja, dann geht's wohl nicht viel schlechter.
Und ich denke
mal. Sag ich Sandro Schwarz trotzdem.
Nee, der hat 2 Spiele gewonnen oder sowas. Der ist auf jeden Fall schon mal besser.
Ja, aber hat mehr Spiele.
Ja. Ich sag nur zum Spaß, Sven Demand.
Ich sag Christian Hock.
Okay. Ja, dann kann ich auch sagen, ihr liegt wieder alle drei leider falsch. Deswegen die Frage ist wirklich schwer. Nur so als Teaser. Sven Demand hatte 1,19. Als Punkteschnitt Sandro Schwarz 1,11. Und auch sehr gut Gunnar Wolfgang Frank war der zweitschlechteste mit 0,6 als Punkteschnitt. Es gibt aber einen, der hatte 0,5 als Punkteschnitt. Der war im Amt vom 18. Februar. Der war am 18. Februar 1993 bis 10.10.1994. Ja. Es sind 599 Tage mit einem wundervollen Namen Robert Jung. Wer kennt ihn nicht? Aber da Gunnar Horst Hülz noch kannte.
Warte mal. Der war wie lang im Amt?
3 Jahre.
Und hat
599 Tage.
Und hat in der Zeit einen Schnitt von 0,5 Punkten gehabt?
Ja, Robert Jung.
Dann wäre der ja 3-mal abgestiegen.
Ja, du.
Das, nee, weiß nicht, das kann nicht stimmen.
Ligastrukturen
fast 2 Jahre.
Das kann nicht stimmen.
Ihr könnt, jetzt ist er angefixt. Also, ja, Quelle Transfermarkt. Ja. Aber der ist bei Transfermarkt beginnt bei Horst Hülz 1985 und dann eben 93 bis 94 Robert Jung.
Ach, 93 bis 94, okay.
Genau.
Vielleicht hat eine Saison scheiße zu Ende geführt und die andere scheiße angefangen. Nee, wobei
18. Februar, er ist schon anderthalb Jahre. 18. Februar 93 bis 10.10.94. Schnitt von 0,5 Punkten.
War die Zwei-Punkte-Regel.
wollte ich gerade sagen, reden wir da auch über Drei-Punkte-Regel? Das ist ja, also, hä, wie soll das gehen?
Oh, das ist ein guter Punkt, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das Transfermarkt umgerechnet hat in ihrer Tabelle.
Reden wir von türkischen Lira oder?
wie viel ist das in Schillingen?
Ja. Ich recherchiere das mal nach.
Ja, also aber hier das Stichwort Robert Jung notiere ich mir halt auch.
Oh, ja. Aber Platz 2 ist Wolfgang Frank, das ist richtig. Ja,
okay.
0,6. Okay, dann haben wir es. Okay.
Weiter geht's.
Das ist jetzt zum Thema längst und kürzer Amtszeit. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt zum Thema auf Aktualität. Unser Trainer hat ja gestartet mit dem Hessen-Pokal. Da haben wir ja bei Türkische Friedberg 1-0 verloren, wie wir ausgiebig besprochen haben. Und auch generell ist ja mal vorgekommen, dass wir im Verbandspokal gegen mal Regionalligisten ausgeschieden sind. Kickers Offenbach, Hessen-Kassel, FSV Frankfurt. Wie gesagt, Stand heute, wie häufig ist es vorgekommen, dass wir im Verbandspokal gegen eine Zweiklassen tiefere Mannschaft ausgeschieden sind?
Das ist ja gut, das ist ja ein Hessen-Pokal-Spezialisten hier.
Ja, also wie gesagt, in der Profizeit, also seit 2007, gut, da war ich erstmal Zweitliga, aber seitdem auf jeden Fall nicht. Das muss also irgendwann zu Regionalliga-Zeiten gewesen sein, dass man gegen den Hessen-Pokal, Hessen-Ligisten ausgeschieden ist.
Ja, aber war die Frage jetzt gegen einen Zweiklassentiefer oder gegen einen Hessen-Ligisten?
Nee, Zweiklassentiefer passt ja, wenn du Regionalliga bist, okay. Und dann gibt's ja noch die Oberliga und dann kommt die Hessenliga. Von daher ist es ja Zweiklassentiefer. Nee,
die Oberliga ist die Hessenliga.
Die Oberliga ist die Hessenliga.
Ja, okay, stimmt.
Darunter kommt dann irgendwie Verbandsliga.
Ja.
Ja.
Die Frage hat gegen einen Zweiklassentiefer.
Das mag wohl mal gewesen sein, das weiß ich nicht.
Die Frage war, wie oft oder wann?
Wie oft, Stand heute, wie oft haben wir im Verbandspokal gegen einen zweiklassentieferen Gegner verloren?
Dann sag ich.
Außerdem jetzt.
Stand heute, wie häufig haben wir.
Mit Friedberg oder ohne?
Stand heute daher mit Friedberg.
Dann sage ich mit Friedberg einmal.
Ich überbiete und sage zweimal.
Sonja, sagst du dreimal, gehst du höher?
Keinmal.
Ich bin auch bei einmal, also davor keinmal und jetzt zum ersten Mal.
Ja. Das ist auch vollkommen richtig. Das war zum allerersten Mal, dass wir gegen einen zweiklassentiefen Gegner ausgeschieden sind im Verbandspokal.
Hast du das tatsächlich auch für die Amateurzeiten recherchiert? Also
jetzt nicht. Also mein Großvater ist 87, der hat früher auch mal wen trainiert. Ich habe ihn jetzt nicht angerufen, ob er mir da was erzählen konnte, aus den 60ern gefühlt. Aber ich sag mal so, auch also sag mal, seit digitaler Datenerfassung habe ich jetzt nichts Gegenteiliges gefunden.
Ja, weil ja die Hessen-Pokal-Ergebnisse sind gar nicht so leicht zu recherchieren, so für die 80er, 90er Jahre. Also das habe ich nämlich auch schon mal gesucht und da findest aber du online nicht.
Die Frage hatte ich schon länger im Kopf, das hatte ich auf irgendeiner auch
also ich sag mal
mit Seite gelesen, dass es das
in erste den mal Zeiträumen, die wir kennen, ist es nicht passiert.
Ja, okay, gut. Definitiv nicht.
Ja. Seinem ersten
seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ich liebe das, ungefähr, wie wir hier jede Quizfrage einfach kaputt reden.
Ja, genau. Ja, bei jeder Frage, die Gunnar nicht richtig hat, wird erstmal diskutiert.
Ja, genau.
Ich finde, du machst dich dabei auch unnötig angreifbar.
Die hat er ja auch. Die hat er jetzt richtig gehabt.
Ja.
Aber der Trainer hat direkt im ersten Spiel Geschichte geschrieben. Schön.
Ja, genau. Direkt im ersten Spiel Geschichte. Okay. Dann vorletzte Frage. Frage 6. Das ist jetzt so auch rund ums Thema Trainer. Wir haben jetzt schon, war so der Plan, mehrere Namen sind gefallen auf den ersten 5 Fragen. Deswegen haltet die mal im Kopf. Nämlich, welcher unserer Ex-Trainer ist denn derzeit Co-Trainer bei AEK Athen?
Oh, das ist eine tolle Frage.
Ja.
Ist derzeit Co-Trainer bei AEK
Athen? Na gut, ich kann Wolfgang Frank ausschließen.
Oh, ja. Oh, Alter.
Ich kann auch
Junge,
Demand ausschließen. Strafen.
Thorsten Fröhling können wir auch ausschließen.
Marc Kienle,
der ist irgendwo verbannt oder bei VfB Stuttgart irgendwo.
Ja. Das ist dieser Trainer ist das seit dem 10.10.2021. Ist er Co-Trainer bei AEK Athen.
Kann Churac Vasi, sag ich Gino Lettieri.
Naja, aber ich glaube nicht, dass Gino Lettieri irgendwo als Co-Trainer
ist. Wer denn sonst?
Ja, warte mal.
Sag doch mal. Christian Hock auch nicht.
Wen haben wir denn sonst noch?
Ja. Sag du es mir.
Ja, kann eigentlich nur Hans-Werner Moser sein.
Sandro Schwarz ist ja auch nicht.
Sandro Schwarz ist es auch nicht.
Haben wir gesagt. Nee,
es bleibt eigentlich nur Gino Lettieri übrig.
Also, was sagst du, Gunnar?
Ja, Gino.
Dann doch, okay.
Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Also
Ich habe keine Ahnung, das ist eine saugeile Frage. Ich habe bislang alles falsch beantwortet.
Ich bin begeistert, dass ihr eine Frage auch gut fandet. Ja? Nee, in meiner Trainerrecherche habe ich mal geguckt, wer wo heute so aktiv ist. Ich glaube, also da Marc Hiense ist gerade U19-Trainer von Hoffenheim. Ach,
stimmt.
Gesehen.
Stimmt, ja. da habe ich
aber Devin, wenn die Antwort nicht richtig ist, gib uns noch eine Chance.
Nee, kann ich sagen, die Antwort ist komplett richtig. Es ist Rino de Thierry. Rino de Thierry ist Co-Trainer bei AEK Athen.
Co-Trainer? Wer ist denn da Cheftrainer?
Co-Trainer bei AEK Athen. Hat mich auch sehr überrascht. Aber okay, muss ich sagen, na gut.
Hast du nicht gehört? Ja. Wer ist denn der Cheftrainer?
Warte, ich kann es gucken. Ich habe es mir auch grob rausgeschrieben. Ist irgendein griechischer Name.
Okay.
Agirios Giannikis.
Giannikis. Der ist bestimmt Giannopoulos.
Nikolaus Nakas.
Auch sehr schön.
Übrigens war Djuraj Vasic auch in Duisburg, ne?
Ja, klar.
Ja, klar. Ja.
Haben wir noch vorhin schon, haben wir den nicht auch erwähnt?
Costa? Bruno?
Gino? Ja, gut, Bruno war ja nicht Trainer, aber ja,
war auch. War in Duisburg.
Ja. Ja. Okay. Gut. Okay.
Und dann eine Frage habe ich noch.
Finale Frage.
Ja. Mhm. Finale Frage, auch Trainer. Und auch mit Hinblick auf unseren nächsten Gegner. Ja. Und zwar, welcher, ich sag mal so, ist es, er ist nicht aktiv, aber wer hatte, welcher unserer Ex-Trainer hatte denn seine letzte Trainerstation bei Kaiserslautern 2?
Ja, bestimmt Hans-Werner Moser. Also der kam auf jeden Fall aus Kaiserslautern. Wen haben wir sonst noch? Wer könnte sonst noch in Kaiserslautern gewesen sein?
Wer in Kaiserslautern war, war doch Costa Uniac, aber der war nicht bei der zweiten.
Der war bei uns bei der zweiten.
Ah.
Der war in Kaiserslautern, glaube ich, dann später die erste hatte doch.
Ja, sag ich ja, der war in Kaiserslautern, aber nicht bei der zweiten. Nee,
der hat ja hier die zweite damals gehabt, genau. Nee, Hans-Werner Moser, meine ich, wäre damals von da aus dann zu wen gekommen?
Letzte Station, Lautern 2.
Das war nicht der Frühling. Trainer war bei uns und dann ist er von uns weg und dann, wie gesagt, war die letzte Station in seiner Vita Trainer bei Kaiserslautern
2. Wo waren dazwischen? Kann ich mir vorstellen, dass er dann wieder zurückgegangen ist.
Wo waren dazwischen?
Dazwischen war besagte Person, war dazwischen Scout bei Eintracht Frankfurt.
Oh.
Trainer SVW, danach Scout Eintracht Frankfurt und danach Trainer Kaiserslautern 2.
Dass die Sonja nicht weiß.
War ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Ja.
Dass die Sonja also nicht weiß.
Also, ja, nee, wenn ich jetzt die Amtszeiten verrate, die Jahreszahl wäre es zum großer Tipp.
Ja, gut, kann natürlich noch irgendjemand aus der Regionalliga sein, aber ich bleibe bei meinem Tipp.
Sag mal so, hat Gunnar recht?
Was sagt denn Gunnar?
Moser, habe ich gesagt.
Ja, Gunnar hat recht.
Ja, ja.
So, ja. Nee, merke ich schon, also ich habe mir jetzt nur grob Notizen gemacht. Ich weiß, letztes Mal hat Gunnar Quiz gestellt, da habe, glaube ich, gut abgeschnitten. Ohne jetzt, glaube ich, despektierlich zu sein, behaupte ich jetzt mal, Gunnar hat das Quiz heute gewonnen.
Hm? Yay, auf jeden Fall.
Auch natürlich die Gino de Thierry Frage halt mal an Micha souverän beantwortet.
Die hat ja doppelt gezählt.
Okay, pass auf, dann habe ich auch noch was für euch.
Ja.
Es ist nur eine Frage, aber damit decken wir auch die Rubrik Ehemalige gerade ab. Die hatten wir ja früher auch mal, die Rubrik. Jetzt waren wir schon gerade bei alten Trainern, jetzt geht es um alte Spiele. Und zwar,
alte Spieler.
Die Frage heißt folgendermaßen. Wie viele Tore in erster und zweiter Liga haben ehemalige Wehne in dieser Saison bisher erzielt?
Boah. Dieser Saison?
In dieser
ehemalige
Saison, erste und zweite Bundesliga.
Da kannst du einmal Halbzeit Pausi nehmen.
Zu viele.
Oh ja, da hast du ja Hetzler, allein...
Hetzler, Dütgen, Chiré.
Ja...
Tietz.
Andrich. Wer war das noch?
Ja, stimmt, Andrich hat Bundesliga
gemacht. Also ich habe hier viele Namen auf dem Zettel. Die Frage
lass mal das mal überlegen. Wer ist denn noch?
Ja.
Hübner spielt ja nicht mehr.
Das ist so nicht richtig.
Ja, Benny Hübner spielt nicht mehr. Flo
Hübner. Der spielt jetzt demnächst wieder.
Ja, aber es kann sicherlich noch kein Tor.
Aber diese Saison hat er noch nicht gespielt, ja.
Ja.
Er bereitet gerade sein Kampf vor.
Ja. Diakite.
Diakite, genau. Bakari Diakite.
Stark. Gibt's außer Andrich noch einen Ex-Wehner in der Bundesliga?
Lass mich schauen.
Glaubt nicht.
Auf meinen Notizen? Nee, aber in der zweiten Liga sind's
eine ganze. Ja, gut, da hatten wir ja gesagt, die ganzen Paulianer.
Schäfzer, Dittgen, Chiré, Medic.
Ja, ich habe noch eine ganze Menge Namen. Kommen gleich.
Boah, warte.
Wobei Schäffler diese Saison gar nicht so knipsig unterwegs ist.
Nee, das stimmt. Ja. Aber die Paulianer halt.
Okay.
Ich sag, wie viele Tore?
Genau, wir machen jetzt drei um. Ja, jeder jetzt eine Zahl sagen. Also zusammengerechnet. Wie viel zusammen? Und ich lasse sogar zwei Antworten gelten. Es gibt zwei verschiedene, es gibt eine Antwortvariante.
Hä?
Ist egal, erkläre ich gleich.
Ob der als Ex-Wen erzählt, derjenige, oder?
Ja, genau.
Ich sage 18.
Ja, ich wollte 17 sagen.
Michael, kannst du immer noch?
18, 17.
So, was sage ich jetzt? 16 oder 19? Ich sage 19.
Ach, ja, das ist die dümmste Möglichkeit.
Ja, aber allerdings hat er es geschickt gemacht, weil damit hat er recht.
19?
Es sind genau 19.
Oh, hier, Freunde.
Aber Moment, aber bei welcher Variante?
Bei der
Delta-Variante. Dafür lässt du dich jetzt feiern, oder was?
Für die, die Variante, welche Ex-Profis vom SV wählen. Ich nenne gerade mal die Torschützen. Tietz, 10 Treffer.
Boah, 10.
10 hat er ja, schon, ja. Das wusste ich bei Darmstadt. Chiré hat 3, Ditgen hat 3.
Das weiß ich.
Medic hat noch nicht getroffen bei St. Pauli. Scheffler 1 und Andrich 2. Also 10, 3, 3, 2, 1 macht 19. Und wenn man jetzt noch einen ehemaligen Jugendspieler mit David Kinzombi dazu nimmt beim HSV, der hat nämlich auch ein Tor geschossen, dann wären es 20, wenn man den mitrechnet. Aber
gut, aber ich gebe mir den Punkt, weil ich habe die...
Du hast die Messlatte gelegt.
Die Benchmark mit 18, mit 18 sehr nah an genau. dem Treffer gesetzt. Und
ansonsten gibt es noch eine ganze Menge Namen, auf die ich spontan gar nicht mehr gekommen wäre, die auch noch tatsächlich in der zweiten Liga unterwegs sind.
Aber keine Tore schießen.
Nee, keine Tore schießen, aber teilweise spielen, was mich überrascht hat. Also gut, in der ersten Liga hätten wir noch Benny Hübner, der bis jetzt wegen Verletzungen hat er lange nicht gespielt, der aber war jetzt gerade eine Meldung irgendwie im Kicker, dass er demnächst wieder, also vielleicht in, ja. also in der Winterpause, dass er es wieder spielen kann. Also Flo nach Hübner. Ja, dann Flo Hübner ist auch in Nürnberg. Dann war noch einer in Nürnberg, wer war denn das? Nee.
Perlus Knoll.
Nee, der ist doch
Stimmt, der ist dritte Liga, der kam von Nürnberg.
Genau, ja, der ist ja dann nach Kroatien gegangen und der ist jetzt bei Türkgücü.
Ach, stimmt.
Genau.
Ich wusste nur, dass ich den neulich irgendwo gesehen habe.
Ja, ja.
Erstaunlich,
aber. Dann gibt's
Johannes Knoll bei Türkgücü ist auch.
Dann gibt's Schipnowski in Düsseldorf.
Stimmt.
Hat noch nicht getroffen.
Das überrascht mich.
Hier. Ein ganz alter Name. Auch noch in Nürnberg. Aber in diesem
Gurski bei Unterhaching.
Nee, warte. Ja, das ist aber auch nicht zweite Liga. in Nürnberg.
Noch nicht. Wenn Rehm die übernommen hat. Na gut.
Sehr gut. In Nürnberg dieses Jahr nur zweite Mannschaft, aber war letztes Jahr auch mal, als sie diese Torwartmisere hatten, war Patrick Klante auch bei denen mal im Kader. Ich weiß gar nicht, ob er gespielt hat, aber Patrick Klante, die hier früher damals Regionalliga.
Kein Tor.
Nee, natürlich kein Tor. Also wie gesagt, dieses Jahr hat er auch keinen Zweitliga-Einsatz gehabt. Irgendwie, aber.
Er war doch dann, ewige Zeit beim FSV. Ja, genau.
Ja, da war er lang. Dann haben wir in Ingolstadt Franke und Kotzke.
Dass Kotzke immer noch spielt.
Der spielt er immer. Der hat Einsätze.
Ich hatte gedacht, der ist...
Der ist zur zweiten Mannschaft da gegangen und dann haben die irgendwann mal Leute gebraucht und seitdem ist der in der ersten Mannschaft.
Das war immer mein Plan gewesen.
Dann, Franke hat auch ein paar Einsätze.
Ja, aber Kotzke hatte ich gedacht, der ist invalide, als er von uns weggeht.
Ja, dann war er ja hier irgendwo bei
wie Franke hieß die, ja auch Watzenborn mit seinem
Scheiß die, da. Hier in der Regionalliga waren der doch da. Watzenborn, Stein, wie hieß die nochmal?
Steinberg.
Ja, genau.
Die heißt jetzt FC Gießen.
Ja, genau, richtig. Die sind mit, wird doch irgendwie fusioniert da, genau.
Mit dem VfB Gießen. Ja. Also fusioniert zum FC Gießen.
Dann haben wir in Heidenheim Malone.
Auch nichts mehr.
Nee, kommt er nicht zum Zug. Vielleicht kommt er im Winter zurück, das wäre doch schön.
Nee, neben Leben.
Glaube ich auch nicht. Tim Walbrecht ist ja zurück nach Hannover gegangen, spielt aber nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Dann haben wir noch beim KSC Marc Lorenz.
Stimmt.
Das wäre noch so ein Kandidat, der vielleicht auch ab und zu mal ein Tor schießt, hat die Saison aber bis jetzt nicht getroffen. Und dann haben wir noch Diawusi in Dresden, der hat sogar schon öfter gespielt. Der hat sogar ein paar Einsätze, aber auch noch kein Tor.
Danke, Mann, Diawusi.
Und wer noch in Dresden ist und sogar eine Menge Einsätze hat,
Michael Akoto.
Ja, Michael Akoto, genau. Und dann haben wir natürlich noch in Rostock Kolke, okay, der schießt jetzt nicht so viele Tore. Und Schwede, der hat aber diese Saison auch noch nicht gespielt, der hatte auch irgendwie eine Verletzung jetzt schon seit längerer Zeit.
Und Ziegenbein.
So, was macht eigentlich Björn Ziegenbein?
So. Ja, keine Ahnung.
Der Scout für Hassia Schwerin.
Hassia Schwerin.
Ja. Bestimmt Hassia auf Schwerin, ja, genau. Ja. Also ich guck grad mal. Und dann, Björn Ziegenbein, Karriereende. Ja,
das überrascht mich jetzt nicht gar so sehr. Aber apropos Karriereende, einen ehemaligen habe ich jetzt gestern noch gesehen. Ich habe nämlich gestern die letzten zwei Folgen von dieser FC Bayern-Doku-Serie da auch.
Wo hast du hier reingetan?
Auf Amazon. Oh, ja, habe ich mir angeschaut.
Ich bin gerade noch in Folge 2. Ich gucke es mir gerade an.
Ja, in Folge 5 und 6.
Wollt ihr mich vielleicht vorher verabschieden?
Nee. Es ist nicht schlimm. Ich will auch gar nicht. Ja, also das ist, wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich es mir auch nicht angucken. Aber so ist es okay. Also kann man es fragen. Aber in Folge 5 und 6 taucht dann nämlich unser ehemaliger Linksverteidiger, Marco Neppe. Da auf, der ja irgendwann dann Scout, dann Chef-Scout bei Bayern wurde und mittlerweile nennt er sich da sogar technischer Direktor. Also hat er schon einen schönen Aufstieg, ist da wirklich so in dieser ganzen Scouting-Geschichte wohl irgendwie die große Nummer. Und er hat das schon mal früher irgendwie, in irgendeiner von den frühen Folgen ist ja schon mal irgendwie unser ehemaliger der Woche oder des Monats oder sowas gewesen. Aber ich krieg das immer noch nicht klar. Ich hatte irgendwie, ich glaube hier in der Wikipedia, da ist ja dann so seine Station und ich glaube das letzte Mal, der war ja bei uns ja auch nur ein Jahr und dann ist er noch irgendwie so rumgetingelt, irgendwie hier nochmal ein Jahr und da nochmal ein Jahr und ich glaube das letzte war dann irgendwie Alemannia Aachen, als die dann auch schon in der Regionalliga waren. Ich glaube so bis 2013, wenn ich es jetzt gerade im Kopf habe, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen, aber ich höre einen Devin tippen. Und dann ab 2014 war er dann Assistent von Michael Reschke bei Bayern und ich frage mich bis heute, ich konnte das noch nicht aufklären, wie ist da die Verbindung? Weiß irgendjemand, wie das gelaufen ist? Wie ist der von einem Regionalligaspieler Karriereende, wie ist der zum Assistenten von Michael Reschke geworden? Auf jeden Fall
bei Alemannia Aachen als letzter Verein, das ist richtig.
Danke.
Ja, das ist keine Antwort auf die Frage.
Wohnsort Offenbach.
Also ich kann mir das auch nur so erklären, dass er
überzeugende Bewerbung
der muss irgendjemanden hat. Überzeugt haben, auf irgendeinem Sportplatz, oder er kannte irgendjemand, der gesagt hat, hier, ich weiß nicht mal die Thematik ein, weil er hatte jetzt nicht den Namen, dass man sagt.
Er hat nicht den Namen und er war jetzt auch nicht schon jahrelang, dass er vielleicht in unteren Ligen sich schon irgendwie hervorgetan hat, irgendwie als guter Scout oder sonst irgendwie. Wie geht das? Wie ist da die Connection?
Er hatte irgendwas in der Hand.
Ich meine, scheinbar macht das nicht so schlecht, sonst wäre er nicht schon so lange bei Bayern. Also das offensichtlich kann er es ja auch. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ich frage mich nur, wie hat er diese Chance bekommen? Wie ist das gelaufen?
Ja, Interviewanfrage.
Ja, Interviewanfrage bei Bayern, das ist natürlich nicht so
schlecht. Du musst einen Fax schicken.
Direkt Fax an Tegel. Nach seinem Karrierenende ist er direkt Scout geworden.
Ja, aber warum?
Weil er es kann.
Ja.
So. Ich frage da mal an. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine Antwort bekomme, aber anfragen werde ich. Okay, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen.
Ist aber auf die Anfrage würde ich gerne lesen. Also, Entschuldigung, wir haben uns gefragt, wie ist denn Ihr Scout da eigentlich reingekommen? Was ist das? Der kann doch gar nichts, haben wir festgestellt.
Der Hochlinksverteidiger unseres Dorfvereins.
Moment, genau. Das ist ein Offenbäsche.
Das mache ich natürlich geschickt,
Jung.
Weil ich ja natürlich.
Wir können wir einfach mal zum Podcast einladen.
Ja, mache ich da natürlich, aber die Kontaktaufnahme werde ich natürlich über einen guten Bekannten stellen, der in diesem ganzen Scouting- und Analyse-Business nämlich unterwegs ist. Und da werde ich jetzt mal gucken, ob der nicht mal hier seine Kontakte spielen lassen kann. Weil wenn ich das jetzt einfach da an die Presseabteilung von Bayern München schicke, da glaube ich nicht, dass ich jemals eine Antwort kriege.
Ja, aber ich sag mal als Außenstehende Vorsicht, wenn der erst Scout war, sich jetzt technischer Direktor nennt, das sind die übermorgen Trainer feuern. Will das nur mal so einwerfen.
Aber nachdem sie so viel Ablöse für den Nagelsmann bezahlt haben, glaube ich nicht, dass Neppe sich das traut.
Neppe-Schlepper Bauernfänger.
Ja, genau, tolle Name. Ja, also das ist, wie gesagt, für mich, falls es jemand von euch da draußen weiß, bitte lasst mich nicht dumm sterben. Schreibt uns oder ruft mich an oder sagt mir es am beim nächsten Spiel, quatscht mich an. Das möchte ich rausfinden. Das wäre wirklich total interessant.
Neppe wurde ja gelobt von Salih Hamicic im Rahmen der Verkündung von Jamal Musiala und dessen Profivertrag, ja. Namentlich. Ja. Unser Chefscout Marco Neppe hat hier eine ganz wesentliche Arbeit geleistet.
Ja, ja.
Sagt Salih Hamicic.
Gut, die Frage ist ja, wie kam es überhaupt dazu, dass er bei vom Reschke oder.
Ja, ja. Das ist die Frage, ja. Ja, gut, also, das haben wir die Rubrik ehemalige auch abgehakt. Und um unsere letzte klassische Rubrik, als Sonja noch hier Stammgast war, ist natürlich unsere Hassrubrik. Sonja, hast du uns Hass mitgebracht?
Das hast du auch nicht gesagt, dass ich hier Hass mitbringe.
Mann, ein bisschen Eigeninitiative.
Alles verdrängt oder was?
Ein bisschen Eigeninitiative wäre schon schön gewesen hier. Nein.
Mach ich eine Jammerrubrik. Ich will Rüdiger Rehm zurück. Punkt.
Oh, Hot Take.
Nee.
Wie viele Spiele gibst du, Kautschinski?
Nein, das hat auch mit Kautschinski nichts zu tun. Ich durfte ja gar nicht vorhin sagen, glaube ich, was ich von Kautschinski halte. Ich,
ach so.
Glaub schon, dass es was werden kann. Von daher, das war jetzt auch nur einfach nur so.
Haben wir dich übergangen vorhin etwa? Ich dachte, ich hätte einmal alle abgefragt.
Ja, hast du auch.
Okay.
Das tut mir total leid.
Ich habe irgendwas anderes erzählt.
Sonja, egal, was?
Ich habe keine Hassrubrik, ich habe keine Ahnung, ey, Leute, ja, nervt okay. Mich nicht.
Oh. Oh, Mist. Jetzt müssen wir wieder 50 Folgen warten, bis er wiederkommt, so ein Scheiß. Ja.
Ich muss ja auch die Anweisung klarer formulieren, was ich mitbringe. So.
Dann habe ich gleich ein Versöhnungsangebot. Das kommt aber erst nach der Verabschiedung. Spiele ich das noch ein. Ja.
Oh Gott, ich glaube, ich klinke mich aus.
Nee, das hören wir uns jetzt doch schön alle zusammen an. Also, ihr da draußen, oder habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Nee, ne? Sind wir durch.
Meinst du, von wegen Hassrubrik?
Nee, allgemein jetzt irgendwie, was jetzt nach 2 Stunden.
Der Micha wollte hassen jetzt, Micha Hass?
Nach 2 Stunden und 10 Minuten ist auch mal gut, glaube ich.
Ja.
Ja. Genau, also, dann euch drei, vielen Dank. Und euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Niemals Erste Liga, Folge 74. Empfehlt uns gerne weiter. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao. Servus.